in einer Scheune die Achterbahn. Also das hat man,
genau.
Wenn man jetzt nicht jeden
selten
Tag...
In der Welt. Selten, ja. Selten in der Welt. Genau, also auch noch in so einer Bestandsanlage. Meistens haben so Achterbahnen ja dann von Grund auf als Neubau geplant zum Beispiel und sowas. Das passiert halt öfters natürlich. Hier halt eben diese Bestandshalle reingebaut, wo auch was anderes drin war. Dieser Turm wurde ja auch versetzt und so. Wir mussten ja auch oben teilweise auch hier statische Strukturen anpassen und sowas. Und die Achterbahn ist halt eine Maßanfertigung von einem italienischen Hersteller, der aber aufgrund der Besonderheit der Konstruktion auch mit einer Schweizer Firma noch gearbeitet hat, die die Schützen speziell für die Anlage konstruiert und gebaut haben zum Beispiel, weil wir halt eben die Struktur nicht anfassen durften. Also die Kraft muss trotzdem in den Boden geleitet werden und sowas. Deswegen ganz spezielle Stützen konstruiert für die Anlage. Aber das ist halt diese Freizeitparkbranche, die ist halt so schön, weil wir halt auch so viele, wie du vorhin so den Menschen, die hier arbeiten, die Arbeitsplätze und sowas. Jeder findet einen Job, wenn er arbeiten will. Also wenn man diese Lust hat, in so einem Betrieb zu arbeiten und hier dieses Gefühl zu haben, wie halt andere auch, Kinder glücklich zu machen, das ist halt eben hier das Wunderbare.
Stellt euch vor, ihr arbeitet in einem Vergnügungspark und könnt tagtäglich neue Erlebniswelten erschaffen. Dieses Privileg genießt Erik Christopher Straube. Der 34-Jährige plant bei den Karls Erlebnisdörfern die Attraktionen und macht damit große und kleine Besucher glücklich. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 92. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich bin diesmal nicht im Wellenrauschen Studio in Warnemünde, sondern habe einen kleinen Ausflug zu Karls Erlebnisdorf nach Rövershagen gemacht. Dort traf ich mich mit Erik Christopher Straube, dem Projekt- und Qualitätsmanager von Karls und Assistenten der Geschäftsführung. Der Sachse konzipiert seit gut 4 Jahren die Attraktionen bei den Karls Erlebnisdörfern. Darunter die spektakuläre Achterbahn wie die K2 in Elztal und den Kaffeekannen-Express in Rövershagen. Im ersten Teil dieses besonderen Wellenrauschen-Podcast entführt mich Erik in die Erlebniswelt von Rövershagen. Wir schauen uns die einzelnen Attraktionen an und Erik erklärt mir, wie er diese konzipiert und geplant hat. Im zweiten Teil gehen wir in die Geschäftsstelle, also quasi ins Herzstück von Karls. Dabei spricht Erik über seine Leidenschaft für Freizeitparks in aller Welt, wie er dazu kam und über seinen Faible für spektakuläre Achterbahnen. Wie die Achterbahnen der Zukunft aussehen, welche Freizeitparks in fernen Ländern Erik noch bereisen will, welche Pläne er für Karls für die kommenden Jahre hat, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 92. Viel Vergnügen!
So, wie man hört, bin ich jetzt bei Karls Erlebnisdorf in Rövershagen angekommen und treffe mich gleich mit dem Erik Christopher Straube, der hier bei Karls Assistent der Geschäftsführung ist, aber auch Achterbahn-Fan und Achterbahn in aller Welt testet. Und mit ihm werde ich gleich über Karls Erlebnisdorf, über die neuesten Entwicklungen, würde ich fast sagen, aber auch über seine Leidenschaft fürs Achterbahnfahren sprechen. Und ich gucke doch mal, wo er gerade rumspringt hier. Hey, Erik! Grüß dich. Bist du am Gärtnern oder was?
Nee, ich habe gerade auf dich gewartet natürlich. Und im Eingangsbereich haben wir gerade neue Erdbeersorten. In einer Erdbeerträger haben wir sozusagen eine frühe, eine mittlere und eine späte Sorte. Und ich liebe ja, also was ich ja nie wusste, wie Erdbeeren angebaut werden. Das habe ich ja auch alles hier gelernt zum Beispiel.
Hast du und privat auch Erdbeeren auf dem Balkon? Oder?
Ich hatte sie in den ersten 2 Jahren.
Ja.
Aber ist nicht so viel rausgekommen. Ja. Also es ist ziemlich einfach. Ich kaufe hier einfach meine Packung.
Die fertigen. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns auch direkt jetzt hier draußen inmitten der Massen, hätte ich bald gesagt, der Besucher treffen und wir sind ja schon mittendrin in der Karlswelt, hier im Gartenparadies, sage ich mal dazu.
Willst du erst ins Dorf oder willst du erst ins Büro? Wo sollst du erst hingehen?
Genau, wir gehen ruhig jetzt einmal durchs Dorf, dass wir einmal auch Achterbahn gucken und was es denn so gibt. Ich bin natürlich alter Karlsfan, bin sehr oft im Jahr. Wir haben eine Jahreskarte, eine Dauerkarte mit der Familie hier. Ich kenne mich also aus, aber geh du mal vor. Also man merkt, du bist ja auch ein bisschen, man ist immer auch Mädchen mit für alles. Man ist einfach ja auch so ein Stück weit mit dem verheiratet, auch mit dem Laden, ja?
Ja, es hat einen Familienbetrieb. Das merkt man ja durch und durch. Und es gibt natürlich Kollegen, die das mehr oder weniger leben oder einfach sozusagen auch das Gefühl dafür haben. Mhm. Wir haben ja einfach auch bei Karls unglaublich viele Jobs. Also wir haben wirklich vom ganz klassischen Bürojob bis zum Operator, zum Gärtner. Und beim Gärtner kann man auch sagen, okay, es ist vielleicht auch so ein bisschen normales Gärtnern, aber auch in einem Fahrgeschäft zu gärtnern und sagen, man kann halt nur früh und früh bis 6 bis 8 Uhr gärtnern. Dann kommt das Technikteam, die das Fahrgeschäft testen müssen. Also es ist eine spannende Welt, die verschiedene Disziplinen vereint und das eben auch so einmalig macht.
Ja, bei allem Stress, den man natürlich in jedem Business hat und ich denke mal in deinem Job erst recht, ist es trotzdem immer noch auch irgendwas Besonderes dann, wenn man hier morgens herfährt. Ich meine, du fährst ja direkt ins Büro, aber wenn man hier vielleicht durch einen Park schlendert, dass man so dieses Bewusstsein hat, ey, ich arbeite hier in einem Erlebnispark, wo andere Menschen jeden Tag Freude haben.
Aber es ist halt auch Arbeit. Also es ist halt dieses Erlebnis. Also es spiegelt auch, wir kommen wieder nochmal auf die Achterbahn und sowas zurück. Wenn ich in andere Freizeitparks gehe, ist trotzdem Arbeit im Kopf. Das ist ganz, ganz schlimm, dass man trotzdem so das Gefühl immer hat, was macht man selber besser und was machen andere besser zum Beispiel. Was können wir von anderen auch lernen, was können wir uns adaptieren, auch besser machen zum Beispiel und sowas. Mhm. Und wenn man jetzt durch den Park geht, ist es halt immer Arbeit, aber es ist ein natürlich total spannendes Arbeit. Also das steht jetzt hier nicht mal für die Schwester, das ist ein Fahrgeschäft, das habe ich damals in meiner ersten, also damals bei Karls war, gab es das noch nicht. Oder war ich in der ganzen Konzeptionsphase, also diese ganzen Elemente. Die sind aus meinem Kopf zum Beispiel, aber nicht alles wichtig. Also wir haben auch ein Design-Team.
Hast du es nicht allein gemacht?
Nein, ganz genau. Aber die Sachen, die weiß ich, die sind von mir. Und die machen einen total glücklich zum Beispiel. Die sind absolut faszinierend. Und das ist halt das, was... Und wenn man dann Leute hier rauskommen sieht, sie lachen sieht, diesen Bildschirm da, das ist das von mir zum Beispiel, und die dann davor stehen sieht und sowas zum Beispiel. Genauso habe ich auch einen anderen Blick, den kein Gast hat, und zwar operativ. Also ich mache ja auch Operations Management teilweise mit dem Erlebnisteam zusammen. Das in diesem Fahrgeschäft habe ich eine die Abläufe des Operators geplant und habe die auch verändert zu dem, was der Hersteller und andere Parks machen, weil ich wollte, dass wir sicherer sind. Deswegen habe ich vom Hersteller noch einen zusätzlichen Knopf einbauen lassen. Wir können ja mal kurz reingehen, wenn du willst.
Ja, klar,
cool. Wir gehen mal hier durch den Shop einmal hinten rein. Guten Tag. So, hallo.
Hallo.
So, die Fahrt dürfte gerade vorbei gewesen sein, oder? Ist ein Bügel auf?
Ja.
So, einmal hier raus bitte. Guten Morgen. Ich hoffe, der Ausflug war schön. Schön, genau. Und zwar,
wir sind jetzt hier, liebe Leute, erst schon bei der Biene Meier. Das kennen die meisten.
Ne? Ich muss ein Foto machen gleich.
Ja, wir müssen ein Foto machen, damit ihr wisst, wo wir jetzt gerade sind. Und Erik erklärt einmal.
Genau. Nee, und das ist natürlich so, dass die Idee dieser Flügel mit diesem UV-Lack zum Beispiel von unserem Designer kam, da habe ich nichts. Aber die Idee dieser Anordnung der Bienen zum Beispiel, dass eben die Größe dickeste ist, halt diese Flugstaffel eben anführt zum Beispiel. Und da ist halt dieser Knopf, der halt eben dafür sorgt, dass die Bügel runtergehen, das hat ein anderer Park gemacht. Aber ich wollte diese Sicherheit haben, das Gefühl haben, dass wir das bauen, dass wirklich jeder Bügel kontrolliert wird. Und das hat auch nichts, dass ich dem Personal nicht vertraue, sondern ich finde, Sicherheit ist das Wichtigste im Freizeitpark, Sicherheit. Noch vor der Gestaltung, vor dem Aussehen. Und deswegen ist hinten nochmal so ein Schaltkasten dran. Und der ist sozusagen, sobald der gedrückt wird, läuft ein Zeitcode. Der ist so gemacht, dass sozusagen man die Reihen durchgehen muss. Da gibt es auch ein Ablaufprotokoll dafür. Mhm. Und dann kann der andere gedrückt werden, sozusagen. Der bestätigt halt, dass ich weiß, dass der Operator die Kontrolle gemacht hat, dass er alle Sitze durchgegangen ist zum Beispiel.
Verstehe.
Und das ist halt etwas, was mir halt auch überall wichtig ist und sowas.
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt eine Grundkonstruktion, die irgendwann mal irgendwo entwickelt wurde und bei irgendeinem Achterbahnentwickler. Und ihr setzt das Prinzip von Karls, wenn man so eure Marke oben drauf und nehmt leichte Modifikationen, was heißt leichte, es ist schon ein bisschen mehr, vor. Ja?
Genau, so machen wir das. Und genauso gucken wir halt eben auch, es gibt ein Lichtraumprofil, wo sich das Ding bewegen kann. Deswegen können wir halt eben auch Bäume drumherum bauen. Wenn man hier reinfliegt, dann zum Beispiel hat man halt einfach das Gefühl, man kommt gegen die Bäume zum Beispiel und sowas. Du siehst auch sehr genau die Schnittkanne, die wir dann regelmäßig nacharbeiten müssen hier zum Beispiel, weil da halt eben dann dieser sogenannte Sicht, also dieser ganze Sicherheitsbereich halt eben greift und so.
Verstehe.
Genau, genauso wie wir das Ding auch so weit wie möglich an die Baugrenze gebaut haben, dass wir halt eben dann dieses Gefühl, wenn Gäste kommen oder gehen, dass man mit dem Fahrgeschäft oben drüber fliegt. Also man läuft, fliegt da wirklich über die Promenade und stürzt dann so auf die Gäste und sowas. Also wir versuchen aus dem, was Hersteller uns bieten, das Beste für Karls in der eigenen Story, hat ja auch eine Pre-Show hier drin, die Flugschule zum Beispiel. Fliegt ihr los? Dann gehen wir raus. Sozusagen das Beste sozusagen für den Hersteller, für uns als Karls rauszuholen, für das Storytelling eben. Und das eben so zu machen, dass es halt so in der Form halt nirgendwo anders gibt. Nee, genau. Und dann haben wir das eben gesagt, wir wollen halt das eben halt so, als dass sozusagen die Bienen natürlich um die Erdbeerblüten herumfliegen, das sind Erdbeerblüten demzufolge. Gleich haben wir aber auch überlegt, wir wollen so ein System haben, was hinten unter dieser Stamm so ganz langsam wachsen haben, so Kletterrosen rangebaut zum Beispiel.
Ah.
Dort sind so bestimmt, also natürlich so Fahrgäste sehen halt immer erst nach ein paar Jahren gut aus. Das muss anwachsen, das Gebäude
also
muss ein bisschen
so
alt
gut
werden.
Aus, weil es einfach gut verkleidet ist und genau. Authentisch aussieht. So. Aber wenn dann die wahre Natur da noch so ranwächst, ist es natürlich noch besser. Ne?
Wir haben auch nachträglich noch diesen Schutzkasten da auch noch beklebt zum Beispiel und sowas. Nachträglich haben wir dann noch die Blütenblätter, so ein 3D-Effekt entsteht und sowas. Also, dass wenn wir was bauen, bauen wir es halt richtig und sowas.
Mhm. Ja, gut, dann schauen wir mal weiter. Die Torte, die noch vor gar nicht so langer Zeit zum Jubiläum gemacht wurde, ist echt wunderbar geworden.
Die ist aber auch bald wieder weg, weil wir brauchen ja Platz für unsere Gruselzeit, wo dann hier auch Veranstaltungen sind zum Beispiel. Genau, aber das im Endeffekt ist unsere Geburtstagstorte, 30 Jahre Karls in Rübershagen. Robert ist 1993 mit der ersten Erdbeerernte, also sozusagen 1993 mit der ersten Erdbeerernte hergekommen. Hier in seinem Bauwagen, da auch dargestellt zum Beispiel, mit seinem ältesten Kollegen, der immer noch bei uns arbeitet. Genau, und so sind halt dann diese Meilensteine. 2014 die Eröffnung vom Schuppenschuppen zum Beispiel. 2016 hier der neue Parkplatz mit Kolossos. Genau, und oben unsere 6 Charaktere, die halt uns begleiten. Eben Knolli, Raupi, Karlchen, Professor Pocky, Carla und natürlich Karlchen. Genau, und halt eben noch ein paar andere Meilensteine drumherum. Kann man sich angucken, ist halt von den Eiswelt-Künstlern, die halt auch Sandwelt machen. Siehe in Warnemünde zum Beispiel. Genau, also es
hat eine Weile gedauert, ne? bis die das fertig hatten. Das ist natürlich eine Riesenarbeit.
Also man muss das am längsten dauert. Also es dauert beide eigentlich gleich lang. Und zwar muss erstmal das Grundgerüst geschaffen werden. Das heißt, es ist ein spezieller Sand, der wird verdichtet, der wird, muss trocknen immer, dann muss die nächste Schicht draufgepackt werden und
damit sowas. Das hält auch, ne? Und lange auch hält. Ne?
Und dann wird es aber noch, also zusätzlich nochmal verklebt, also mit einem Sandkleber. Das ist total natürlich und sowas. Aber also manche machen das auch nur mit Wasser, aber wir wollen es ja schon, dass es ein halbes Jahr steht. Das heißt, da muss so ein bisschen Naturkleister mit rein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Da gibt es so kleine Tricks, ja?
Natürlich, ja. Gibt für alles Tricks. Genau.
So, jetzt sind wir ja gleich bei der Raupenbahn angekommen.
Ja.
Man hört schon das Rattern.
Das stimmt. Ja, und das Greifen der Sicherheit. Das Rattern übrigens ist auch Sicherheit zum Beispiel. Und zwar, falls die Kette reißen sollte, ist dieses Klettern dafür da. Unten drunter ist ein Stangen, also sozusagen ein Zahnradsystem, was dafür unter dem Rad oder dem Wagen hängt, sozusagen hängen so wie kleine Schnallen und die haken immer in diese Rücklaufstange ein. Das heißt, wenn die Kette reißen sollte, was alle paar Jahre mal bei manchen Bahnen passiert, ganz, ganz selten, weil wir wechseln regelmäßig, würde der Wagen halt nicht mit Vollspeed rückwärts fahren, sondern würde halt sofort innerhalb von einer innerhalb von weniger einer Sekunde in die nächste Rücklaufsperre laufen
und dort hängen bleiben.
Da hängen bleiben, genau. Ja,
also es ist ein doppelter Boden, wenn man so will, damit da auch die Sicherheit gewährleistet ist.
Im Freizeitparkbereich sogar meistens Dreifachböden.
Ja.
Also wir haben auch noch die Möglichkeit, also wenn Stromausfall ist, ist es so, dass alle Bremsen bei Freizeitparks sind immer aktiv, also immer auf Volllast gestellt, wenn alles ausfällt. Stromausfall, Kabelriss, die sozusagen durch Strom oder Stromluft werden sie geöffnet. Das ist der Witz dabei. Viele denken immer was andersrum. Das heißt, sagen, egal was passiert, es gibt für alles Minimum 2, meistens sogar 3-fach Sicherungen, weil die Wahrscheinlichkeit, ein was fällt aus, ist immer bei 0,02%. Aber dann bleibt trotzdem noch, dass 2 was ausfällt, die Chance bei 0,00002%. Und da wir ja im Jahr mehrere Millionen Menschen in Fahrgeschäften transportieren, müssen wir halt eben im besten Fall noch diese dritte Stufe haben und sowas. Und deswegen ist eigentlich ganz, ganz vieles auch dreifach abgesichert.
Wie oft wird so eine Bahn gewartet, beziehungsweise kommt
täglich?
Ja auch der TÜV?
Ja. Also der TÜV kommt einmal im Jahr für die Hauptuntersuchung. Mhm. Und es gibt je nach Art der Anlage alle 3 bis 5 Jahre nochmal größere Prüfungen. Wir zerlegen jedes Jahr immer ungefähr 20% aller Teile, beziehungsweise 20% der Strecke wird halt komplett geprüft mit Elektro, also mit zerstörungsfreien Prüfungen heißt das dann, dass wir dann eben solche mit so Magnetprüfern eben so Strecken angehen. Räder werden regelmäßiger gewechselt, also Räder werden nach Sichtachse, also jeden Tag Sichtprüfung und Räder können innerhalb von 2 Stunden komplett gewechselt werden, ist kein Problem. Wir planen es aber ein. Dann sieht er ungefähr die Abreibung. Also er muss jetzt nicht auf, also, oh mein Gott, ihr müsst jetzt morgen wechseln. Sondern es ist dann so ein Eintaktner. Und wir wissen auch, in der Hauptsaison müssen manche Attraktionen auch während der Hauptsaison, dann, die machen wir nicht zu. Dann ist abends noch hier Betriebsschluss. Und dann kommt unser Technikteam und wechselt halt eben bis nachts um 2. Dafür braucht man halt, also wir müssen ja eh Personal vorhalten für Krankheitsfälle zum Beispiel und sowas. Weil eben das Wichtigste vor dem Spaß ist die Sicherheit. Soll der Gast auch nicht sehen, aber er soll darum wissen und sowas. Also wir haben auch überlegt, ob wir irgendwann vielleicht mal so eine Videoreihe machen, so zeigen, wie die Fahrgäste gewartet werden und das Gefühl von Sicherheit eben auch dazu bringen und sowas. Weil es ist trotzdem, also was am meisten passiert, ist, dass Achterbahnfahrgeschäfte sich abschalten, weil sie die Steuerung einen Fehler meldet. Und das ist mit Absicht so, weil sobald etwas, was gerade nicht mehr kontrolliert werden kann, kann für einen Fehler sorgen. Und deswegen, wenn ein Sensor einen sagt, da ist gerade nichts oder ich glaube, ich habe da gerade was gefühlt, dann gibt es eine Sicherheitsabschaltung und die gibt es sehr, sehr oft. Also unsere Achterbahnen haben, ich würde sagen, täglich einmal in einem Erlebnisdorf, irgendeinem in Deutschland, gibt es eine Sicherheitsabschaltung und die sind völlig normal und die sind ganz, ganz wichtig, weil halt zum Beispiel, das passiert, uns hat einmal zum Beispiel eine Taube oder ein Vogel, irgendein Vogel, bei der Achterbahn auf den Sensor gekackt. Der Sensor war also einmal blockiert. Das heißt, der Sensor dachte, da ist ein Achterbahnwagen. Und deswegen hat er den nächsten Achterbahnwagen nicht losschicken lassen, weil er dachte, da ist einer, der fährt dann drauf, da gibt es einen Unfall. Und deswegen hat man eine Sicherheitsabschaltung, weil man einen Vogel auf den Sensor gekackt hat.
Also das ist dann kein Grund zur Sorge dann eben auch für die Leute, die da mitfahren in dem Moment, sondern eher nochmal zu ihrer zusätzlichen Sicherheit, dass jetzt hier irgendwas gerade nicht gut läuft und irgendwas sauber gemacht werden muss oder wie auch immer oder repariert werden muss.
Also wenn man stehen bleibt,
bevor etwas passieren könnte, so meine ich.
Ne? Genau, richtig. Also wenn man stehen oder stecken bleibt, ist es 99,999% der Fälle eine Sicherheitsabschaltung, die dafür sorgt, dass wir wissen, wir müssen etwas überprüfen, dass der sichere Betrieb gewährleistet ist sozusagen. Mhm. Genau, weil nämlich sogar diese Technik ist sogar so ausgereift, die misst die Zeit, wie lange eine Achterbahn unterwegs ist. Also wir haben zum Beispiel, das ist, passiert uns, das haben wir jetzt aber anders programmiert, wir haben ja im Winterbetrieb. Winterbetrieb, Achterbahn fahren Winter viel, viel langsamer. Wir hatten also im ersten Jahr, wo wir im Winterbetrieb manchmal eine Attraktion neu hatten, haben wir auf einmal eine Sicherheitsabschaltung gehabt, weil der dachte nämlich, das Ding ist stecken geblieben irgendwo. Ich schalte mal die Anlage auf Not aus, also auf Halt aus sozusagen, weil ich weiß nicht, wo der Wagen ist. Es macht gerade keinen Sinn für mich, nur weil da waren halt nur zwei Kinder drin zum Beispiel und die war dann so langsam, weil es so kalt war, dass halt das System dachte, die sind stecken geblieben und sowas. Und dann will dann halt eben den Operator warnen, Achtung, hier ist gerade was nicht gelaufen. Aber eigentlich sind die einfach 10 Sekunden später angekommen, sind aber dann eben in die Vollbremse gefahren, was nicht so schön ist, muss ich zugeben. Aber es dient halt der Sicherheit.
Ja,
so.
Total deswegen spannend. Ja. Also das heißt, im Winter fährt die schon von Hause aus etwas langsamer?
Ja, ja. Das ist einfach okay. So, weil sozusagen die Öl und Fette sind natürlich runtergekühlt und sowas. Also der Achtermann fährt sich im Laufe des Tages warm, sagt man sozusagen, genau. Deswegen.
Erik, wollen wir noch ein Stück weiter?
Ja, laufen? Sehr gerne. Ne?
Ach, das ist doch schön. Jetzt sind wir bei der Mini-Car 2. Die gibt es noch gar nicht so lange. Ich habe sogar gesehen, ich war zufällig hier, als die Techniker noch dran rumgeschraubt haben und das Ding auch noch nicht freigegeben war.
Ja.
Das heißt, da gab es bestimmt noch mal eine Abnahme. Und man erlebt einfach bei Karls mindestens jedes Jahr, wenn nicht noch viel, viel häufiger, alle halbe Jahre Neuheiten. Das ist jetzt hier nur eine kleinere Attraktion, aber für die ganz kleinen Besucher, sagen wir mal, die Mini-Car 2. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist auch mein Projekt gewesen, lustigerweise. Robert hatte vor ungefähr einem Dreivierteljahr ein Internetvideo entdeckt. Und zwar hat in Corona-Zeiten ein chinesischer Mann einfach, ich weiß nicht mehr, was der für einen Beruf hatte, hat im Garten seinem Sohn diese Achterbahn-Effekt gebaut. Etwas anders, etwas kleiner natürlich. Und hat dann eben auch einfach ein Fahrrad genommen, hat eine Kurbelwelle rangebaut und sowas. Und das Video ging halt viral, hat der Robert auch gesehen. Und da habe ich halt versucht, diese Achterbahn herauszufinden. Und es ging auch anderen Ländern, also die gab es dann schon ein paar Mal. In China sozusagen dann schon ein paar Hersteller das so ein bisschen adaptiert und sowas. Dann haben wir uns schlau gemacht und haben im Endeffekt Kontakt mit denen aufgenommen. Und haben dann sozusagen von diesen Bahnen 8 Stück bestellt. 8 Stück einfach, weil so viele haben in den Container gepasst. War dann halt der beste Preis, auch wegen Preis-Selbstwert, weil wir wissen, das ist eine Anlage, ein paar Ersatzteile haben wir immer gut und sowas.
Ach, okay, also habt ihr 8 Stück, um immer auch so ein paar Kurven und ein paar Gleise zu haben.
Genau, weil man muss einfach ganz klar sagen, dass die Anlage, die kommt zum Teil nicht alles aus China. Also das heißt, die haben alles geprüft. Also sie haben auch mit dem deutschen TÜV dann die Anlage auch begutachtet und auch prüfen lassen zum Beispiel. Und haben selber auch vieles umgebaut zum Beispiel. Und Schweißnähte nachgebaut, wir haben einen anderen Zapfen nachgearbeitet, wir haben die ganzen Schrauben ausgetauscht gegen geprüfte deutsche.
Also die deutsche Qualität noch ein bisschen einfließen lassen,
genau,
um den Chinesen dazu nahe zu treten zu
wollen. Ist auch unglaublich wichtig natürlich für uns in der Betriebssicherheit, weil wir fahren jeden Tag, ich sag mal, hunderte bis tausende Kinder vielleicht. Und es darf halt niemals passieren, dass das passiert einfach sozusagen. Deswegen müssen wir alles bedenken, wir müssen von allen schlimmsten Fällen irgendwie ausgehen und so. Und ist ja auch mein Projekt, deswegen habe ich da besonders drauf Wert gelegt natürlich, weil ich ja immer sage, ich stelle mir vor, einfach, es ist mein Kind. So, was passiert mir da, was passiert dem Kind da, was kann passieren? Und es gibt Murphys Gesetz, alles, was passieren kann, wird irgendwann passieren leider. Das ist leider das Gesetz, dieses Murphys Law. Und wir möchten aber, dass wir wirklich alles bedenken, alles, was so irgendwie möglich ist und sowas. Und so haben wir die Anlage halt eben umgebaut, konzipiert. Wir haben jetzt auch neue Räder zum Beispiel, weil du siehst das hier schön. Die Räder haben diesen Schmierfilm bekommen. Und das heißt, wir werden jetzt bald, es sind auch die Räder, die wir aus Originalteilen haben, die haben wir jetzt bei einem Hersteller aus Deutschland sozusagen jetzt einmal dem hingeschickt. Ja, wir brauchen Räder der Größe und sowas. Und jetzt werden wir halt Räder bekommen, weil du siehst ja, die ist relativ schnell am Ende und sowas und die Kurven sind ein bisschen hart. Und da werden wir jetzt neue Räder haben, die einen anderen Belag drauf haben. Und das ist dann das Fahrgefühl etwas schöner wird.
Genau. Also auch da wird verfeinert, gemacht und getan. Genau. Und das Schönste ist, man muss einfach selber treten als Papa oder Mama, damit die Kids in Bewegung kommen.
Genau. Das war eben unsere Idee dieser erdbeertraumbetriebenen Achterbahn, dass halt eben die Familie das gemeinsam macht. Dieses gemeinsame Erlebnis, das auch Verbindende. Also auch beim Achterbahnfahren ist man gemeinsam, aber hier ist wirklich das Verbindende. Und ganz viele Eltern spielen auch damit, dass sie ihr Kind dann oben kurz so stehen lassen und sowas. Und dann so sagen so, und dann so lustige Sachen noch den Kindern hinterherwerfen und sowas. Klar, wir würden natürlich viel mehr auf Kapazität gehen wollen und sowas. Also dass wir schnell treten, schnell, aber natürlich ist das nicht immer möglich. Und deswegen ist die Interaktion der Familien halt eben einfach viel, viel schöner. Genau.
Aber da ist man schon ein bisschen stolz drauf, wenn man so sein Projekt von A bis Z hier und dann begutachtet. Dann,
ja, also ich bin auch vor allem stolz auf die Mitarbeiterkollegen, also was die auch dann geleistet haben zum Beispiel und auch Sachen auch eben von Kollegen auch verbessert werden zum Beispiel. Also wir haben bestimmt in Summe jetzt auch schon 20 Umbauten an der Anlage, weil man halt auch von Anfang an nicht alles sehen kann, aber man sieht es auch erst im Betrieb natürlich. Und okay. Hier war das eine ganz große Auswahl, weil wir nicht alle Anlagen auch gleichzeitig, wir haben ja auch damals den Spaß gemacht, wir wollten ja, dass wir für alle Dörfer haben. Wir haben das in allen Erlebnisdörfern eröffnet, gleichzeitig auch, weil die Idee war aber eigentlich, dass wir das für Elster nur wollten, weil ganz viele Kinder halt zu klein waren für K2, die ihr auch kennt zum Beispiel.
Ja.
Und deswegen gibt es halt auch diese Hinweisschilder, hier zum Beispiel, dass halt eben es diese originale K2 gibt, halt in Elstal, wo halt eben dann Knolli zu Hause sozusagen, aber Knolli halt eben trotzdem den Spaß in alle Erlebnisdörfer bringen wollte sozusagen dann hier. Und deswegen halt diese Mini-Variante, die trotzdem die gleiche Schienenfarbe hat, also alles Gleiches. Auch die Holzfloren zum Beispiel mit dem Graffiti und sowas.
Es ist wie nachgebaut, die Große im Kleinen.
Genau, und das aber halt eben als reine Familienanlage. Und hier auch ganz wichtig ist, auch die Witze zu bringen, das Storytelling, dass wir doch ganz klar sagen, hier die Maximalgröße, jetzt bist du aber auch groß genug, um allein mit der Katze achten. Weil man kann sie ab 1 Meter schon fahren, also ab hier kann man mit Eltern fahren, aber dass man eben dieses auch allein und so. Und hier eben das doch gemeinsam, dass hier das gemeinsame Erlebnis hat.
Ja,
genau. Und weil du, die Kinder, wie gesagt, sehen halt auch noch, also Kinder wollen ja manchmal viel lieber mit der K2 fahren als Eltern, weil Kinder können noch nicht Höhe und Geschwindigkeiten wahrnehmen.
Ja.
Das entwickelt sich erst im mittleren, der frühen Pubertät. Mhm. Und vorher haben halt Kinder deswegen halt nie Angst. Wenn Kinder immer alles fahren wollen, sind meist die Eltern, die Nein sagen, lustigerweise.
Ja.
Genau.
Okay. Gibt's denn hier in dem Park eine Lieblingsattraktion? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber wo du sagst, ach, da probiere ich mich gern selbst auch nochmal aus, obwohl man schon alles kennt natürlich. Aber vielleicht möglicherweise hier der Kletterpark, der vor uns ist.
Das ist übrigens mein allererstes Projekt bei Karls, lustigerweise. Und zwar der Kletterturm war ja früher im Bombenland drin, wo jetzt Bombenland ist, in diesem Piratennest damals. Und die haben ihn nach draußen gebracht, wollten ihm aber noch ein neues Finale geben. Und ich habe damals dann den Auftrag bekommen, diese Kletterwand hier, diese Boulderwand zu bauen. Und habe dann halt eben die Ziegelsteine haben wir selbst fertigen lassen in, ich glaube, das war Bulgarien, bin ich mir ganz sicher und sowas. Wir haben die Rückseitenkonstruktion gemacht und sowas, die Dekoration. Also das sozusagen war mein Projekt, das ist mein erstes bei Karls auch. Auch Operations-Konzept, wie dann hier die Mitarbeiter arbeiten, die Abläufe sind. Genau, dann eben auch dieses Fallschutzsystem, was oben eingeht. Also wenn jetzt jemand sich auf einmal, weil er einen Krampf hat, fallen lassen würde, dass sozusagen da das sicher ist und sowas. Genau, dann halt, und dann halt auch das Konzept in der Mitte sind, siehst du die meisten Stufen, da ist das einfache System, rechts das mittlere Schwere, links das schwerste, siehst du ja nicht vor. Geht halt darum, die Idee in der Mitte ist halt das einfachste, dass ein Operator von uns da ganz, ganz schnell sich anschnallen kann, um dann damit sozusagen dann, wenn jemand Angst haben sollte, halt dann sich anleihen kann und halt einfach als Mitarbeiter auch mit einer Hand halt dann helfen kann, runterschubsen kann oder schützen kann und sowas. Also auch dann diese immer da bei der Planung, diese ganzen Operations, Momente, was kann alles passieren, zu bedenken, genau. Also sonst kann man halt sagen, lass einfach los. Mhm. Ist dann halt nur manchmal so, dann, also wir haben Abwägung gehabt, eben braucht man vielleicht noch einen Helm dafür und sowas. Haben wir mit Experten geredet und sowas, haben uns auch einen Expertenrat geholt bei vielen Projekten, wo dann gesagt war, nee, aufgrund, dass das System so schnell fängt, also das Fallsystem fängt innerhalb von 0,2 Sekunden, erkennt das den Fall und hält einen halt eben auf sozusagen, dass eben keine größeren Verletzungen entstehen können.
Verstehe.
Und damit halt eben wir diesen Helm umgehen können, weil das eben auch wieder Reinigung, Operation System, also sagen, die richtige Balance ist natürlich. Aber wenn wir jetzt das Ding etwas, die Dinger gibt es auch so, dass man sich oben dann auch von der Wand so wegspringen lassen kann, dann bräuchte ich halt eben Helm.
Ja.
Und so ist halt die Ansage, entweder nach unten hochklettern, runterklettern und sowas. Ja. Und dann auch, was wir den Leuten immer sagen, immer denkt dran, ein Drittel eurer Energie braucht, also ihr braucht für den Rückweg immer mehr Energie. Das heißt, nützt mal ein Drittel eurer Energie für den ersten Schritt. Wenn ihr ein Drittel eurer Energie aufgebraucht habt, ist es bei Kindern schwieriger als Erwachsene natürlich, dann kommt ihr wieder nach unten und sowas. Aber wenn die Kraft nicht reicht, dann ist kein Problem, Fallschutzsystem. Wir haben unten auch Fallschutzmatten drin und sowas.
Ja. Also das Thema Sicherheit liegt dir am Herzen. Das ist ja auch vollkommen richtig und normal. Und welche Frage ich noch hätte, ist, man kennt ja noch die Bilder von wo oder auch die Zeitungsartikel von Robert Dahl, der sich natürlich auch mal in Amerika hat inspirieren lassen, da mal einen Amerika-Trip gemacht hat. Aber wo holt ihr euch die Inspiration her? Es ist ja nicht alles sozusagen nur selbsterdacht, beziehungsweise ist dann angepasst, modifiziert. Ihr steckt eure Kreativität hier rein, aber ihr werdet euch ja sicherlich auch Inspiration von woanders holen, ne? Ist das ganz verschieden, oder?
Also viele Ideen natürlich kommen von Robert, also allein die ersten 30 Jahre. Als Erdbeer erstmal, dann Erlebnisdorf kam es wieder, aber auch die Wege zum Erlebnisdorf, also von dem Bauen einer Feldbahn, von der Entscheidung, man baut diese Traktorbahn, weil sie einfach so gut zu Karls passt und sowas, das ist alles der Geist von Robert Dahl.
Ja.
Er hat sich in den letzten Jahren, also in den letzten 5 Jahren vor allem, dann viel mehr Expertise geholt, Partner und sowas, aber auch eben das Besuchen von so einer Freizeitparkmesse zum Beispiel ist was ganz, ganz Wichtiges. Zum Beispiel, weil so kann man halt wirklich innerhalb von 2, 3, ich habe früher gedacht, immer Messebesuche, das kostet viel Geld. macht das halt Sinn und sowas. Und ich habe, wo ich das erste Mal selber auf einer Messe war, habe ich einmal sozusagen gemerkt gehabt, dass das so ein Messetag, so zwei Messetage ersetzen monatelange Recherche. Du hast alle auf einem Platz, du kannst sofort Verhandlungen führen, du hast Input und wenn du auf einer Messe nur eine Sache findest, die für deinen Park gut ist, die auch Geld verdienen, muss man in dem Fall auch sagen, hat sich dieser Besuch gelohnt, weil du halt dann vielleicht, wenn du nur 1% der Kunden dazu bekommst, dann das zu kaufen, was du da findest, hast du halt eben dann diesen Mehrwert geschaffen zum Beispiel. Ja.
Oder man sieht eben ein Video viral, was viral gegangen ist und sagt, geil, das wollen wir auch haben.
Ist auch, genau, Social Media ist auch eine riesige Recherchemöglichkeit und sowas. Also und seit neuestem halt eben, seitdem wir jetzt in der Firma mehr geworden sind, die auch so in diesem Bereich Achterbahn, Freizeitparks daherkommen oder Expertisen haben oder da auch gerne hinreisen, werden einfach halt auch Sachen sehen, in WhatsApp-Gruppen uns gegenseitig schicken und sagen, ist das was für uns, wollen wir das haben? Und manchmal rastet, also ich darf das glaube ich so sagen, rastet Robert vor Glückseligkeit aus und vor Ideen, auch ja, Ideen.
Geil,
das direkt, und das können wir für Karl so adaptieren und sowas. Also es sind manchmal so Fahrsysteme, manchmal sind es halt eben Storys, die wir erzählen wollen und sowas. Früher waren wir auch viel mit diesem Manufakturenthema und das wollen wir auch wieder weitermachen. Also gerade haben wir viel ohne Manufakturen gebaut, aber wir wollen trotzdem auch weiter, irgendwann müssen wir den Kaffee, die Schokolade müssen wir irgendwann mal größer machen bei Karls. So, und dann kann man überlegen, wir bauen vielleicht eine Kaffeewelt, eine Schokoladenwelt zum Beispiel. So. Und hat ein Kollege mal, wo wir gerade hier stehen, wir stehen ja gerade genau in diesem Freihof zwischen Angsthasenscheune, Pfannkuchenschmiede, Hofküche und viel Schuppenschuppen. Hier war mal die Idee eventuell, das dann doch zu überdachen und hier dann so eine so ein Guatemala-Weg, also so ein, weil Guatemala kommt ja unser Kaffee, unser Kakao her.
Ja.
Und da dann so eine kleine Themenfahrt zu machen, wo wir erklären, wo der Kaffee aber trotzdem irgendwie spaßig und familiär, Edutainment. Also hat ein Kollege entwickelt, den ich auch ganz sehr schätze. Und deswegen eben dieses, das ist dieses Karls-Ding halt. Und das halt bei verschiedenen Sachen weiterzugehen. Wollen wir einmal weiterlaufen?
Na klar, gerne.
Genau, hier lasse ich mich immer gerne mal auch mal nass spritzen, da haben die Kinder ihren Spaß dabei. Mir stürzt ja nicht, kann nur größer werden.
Jetzt geht's gleich voll rein.
Ja, ist leicht dafür, dass jetzt komplett den Wagen voll zu machen. Wenn das einfach so, wenn vorher jemand Erwachsenes drauf war, der macht den Tank immer schön leer.
Ja.
Dann haben Kinder immer so, dann dauert es immer 15 Sekunden, bis das Reservoir wieder vollgelaufen ist, damit auch Kinder da die großen Spritzer hinbekommen.
Genau. So, jetzt gehen wir rein in die Pfannkuchenschmiede.
Ich mache den Weg immer ganz gerne, weil vorne ist ja die Toilette. Und da sind natürlich, ist es halt manchmal auch ein bisschen eng und sowas. Also hier machen wir natürlich auch über, auch ein großes Thema ist Planung von Wegen. Aber weil hier Röbershagen ist ja am natürlichsten gewachsen so. Und deswegen ist ja hier auch teilweise einfach schwer, Wege auch nachzukorrigieren, zu kontrollieren und sowas.
Deswegen, weil das ja aus sich selbst heraus gewachsen ist. Man hat noch was rangebaut und noch was draufgebaut und umgebaut. Ja. Ne? Das ist einfach das Faszinierende. Ich kenne es ja nun schon, wie gesagt, seit 2012. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was draus geworden ist. Das Erlebnisland alleine eine Etage höher zu bauen, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass das überhaupt hält. Also sprich, das ist ja nochmal alles, ich glaube, vor dreieinhalb Jahren.
Das war dann mein zweites Projekt, lustigerweise. Damals, da kam ich gerade her und sowas, hab dann diese Indoorhalle und tatsächlich auch meine Sicherheitsplanung von der Achterbahn, wo, wenn Stromausfall ist, wo kann sie stehen bleiben, wie können wir die Leute dann eben auch betreuen und sowas.
Mit Abstand natürlich das Spektakulärste, muss man so sagen. In einer Scheune die Achterbahn, also das hat man...
Genau.
Wenn man jetzt nicht jeden
selten
Tag
in der Welt. Seltener Welt. Genau, also auch noch in der Bestandsanlage. Meistens haben so Achterbahnen ja dann von Grund auf als Neubau geplant zum Beispiel und sowas. Das passiert halt eben öfters natürlich. Hier halt eben diese Bestandshalle reingebaut, wo was anderes drin war. Dieser Turm wurde ja auch versetzt und so. Wir mussten ja auch oben teilweise auch hier statische Strukturen anpassen und sowas. Und die Achterbahn ist halt eine Maßanfertigung von einem italienischen Hersteller, der aber aufgrund der Besonderheit der Konstruktion auch mit einer Schweizer Firma noch gearbeitet hat, die die Schützen speziell für die Anlage konstruiert und gebaut haben zum Beispiel. Weil wir halt eben die Struktur nicht anfassen durften, also die Kraft muss trotzdem in den Boden geleitet werden und sowas. Deswegen ganz spezielle Stützen konstruiert für die Anlage. Dadurch halt auch sehr, sehr teuer natürlich, aber es sind alle Sachen, die wir dann passieren und sowas. Also diese
Struktur nachzusetzen. Dadurch natürlich auch sehr einzigartig in der Form. Ja.
Nee. Toll. Ich weiß nicht, wie viele Hintergrundgeräusche es gibt, deswegen wollte ich langsam weiterlaufen.
Ja, gerne.
Und wir machen jetzt noch den Teil drin, nicht? Du hast ja noch Fragen für mich. Oh Gott.
Das war jetzt erst Teil 1. Und dann habe ich da natürlich noch ein paar Fragen zu deiner Leidenschaft fürs Achterbahnfahren.
Ach Gott, dieser Podcast wird sich schon mehrere Stunden verzögern.
Wenn ich das mir schon wieder so überlege, könnten wir schon wieder fast zwei Teile draus machen. Ja, das sprengt schon wieder den Rahmen, aber nein, alles gut.
Ja, wir können auch gerne über eine Fortsetzung nachdenken natürlich. Aber dann lass uns erstmal ins Büro gehen, hier durch die Marktteile, durch den Manufakturenmarkt. Und dann eben einmal gucken, übrigens, wenn wir dann über meinen Privatteil reden, ich habe ja eigentlich mal früher mal Theater, Film und so gemacht. Da drüben ist eine Manufakturenbühne, die haben wir jetzt auch seit dem 30-jährigen Jubiläum. Da habe ich auch das Showkonzept solche mitgeschrieben und diese Idee, wie können wir uns im Fenster diese Manufakturen vermitteln, die tatsächlich auch gar nicht hier in Röbershagen stattfinden. Wir haben ja die Gummibärchen-Manufaktur, die ist in Elstal zum Beispiel und sowas.
Ja.
Also diese Karlszelt ist halt auch wirklich riesig und faszinierend. Und deswegen,
ja. Ah, da kannst du dann auch gleich mal so deine Vielseitigkeit und dein eigentliches, ursprüngliches Talent nochmal beweisen.
Aber das ist halt diese Freizeitparkbranche, die ist halt so schön, weil wir halt auch so viele, wie du vorhin so die Menschen, die hier arbeiten, die Arbeitsplätze und sowas. Für jeden, jeder findet einen Job, wenn er arbeiten will. Also wenn man diese Lust hat, in so einem Betrieb zu arbeiten und hier dieses Gefühl zu haben, wie halt andere auch, Kinder glücklich zu machen, das ist halt eben wieder das Wunderbare. Dann gehen wir mal in die heiligen Hallen des Büros hier. Hier unsere Zentrale. Wird immer betreut durch unser Auszubildenden. Hi. Genau. Das ist das Kreativzentrum von Karls, also auch das Verwaltungszentrum natürlich.
Oh, das ist jetzt hier das geheime Equipment-Studio.
Ich mach mal die Tür zu, da können wir auch ein bisschen lauter reden und sowas. Ja. Du kannst ja noch, bevor wir dann gleich uns einen schönen
Ort suchen. Also liebe Leute, jetzt sind wir wirklich mal hier hinter den Kulissen, wo keiner hinkommt. Sonst
hätte ich aber auch mit dir woanders hingehen können. Das ist, für die Fortsetzung dann sozusagen, ja. Genau. Nee, das hier ist sozusagen ehemaliges Fotostudio, also immer noch Fotostudio, wie man sieht, also wo wir Fotos vom Online-Shop machen für die Produktpräsentation, aber auch Food-Fotografie zum Beispiel.
Habt ihr nicht ausgelagert? Nein, das macht ihr echt selber?
Das ist ja Wahnsinn. Selber. Ja, weil es auch, das sind auch so Momente, glaube ich, also ich kann das nicht 100% für alle sprechen, aber das sind auch Momente, wo auch die Kollegen natürlich auch mal nochmal einen anderen Spaßfaktor irgendwie auch haben, wenn man auf einmal dann zum Beispiel so ein Food-Shooting macht zum Beispiel. Da hat man mal was anderes. Man macht mal das Gericht mal für einen kleinen Teller zum Beispiel. Man bereitet was vor oder das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein besonderer Moment, irgendwie da auch so Spaß dran zu haben. Spaß,
ja, total.
Und das wollen wir auch bei uns gern lassen. Also wir versuchen so wenig wie möglich bei Karls eigentlich auszulagern. Klar, es gibt auch Sachen, die muss man auslagern. Das ist völlig natürlich. Aber halt eben so wenig wie möglich. So. Und deswegen, ich liebe das ja. Also wenn das Foodstudio ist, klar, für die Kollegen, die hier vielleicht sitzen im Marketing, das ist ja beim Marketing angeschlossen, hier gerade das Fotostudio, das Fotolabor, ist natürlich auch schwierig, weil der Duft dann rüberzieht. Dann ist man so den ganzen Tag von so einem, wir hatten jetzt Elster das neue Hühnchenrestaurant, hier die Bräulerbar eröffnet, da haben wir dann halt die Shootings gemacht und so für diese Gastrokarten. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, Karls ist schon ein ganz spannender Kosmos, wo ganz viel passiert. Und wir halt eben wirklich versuchen, alles eigentlich intern zu machen.
Und auch für Mitarbeiter, also ohne jetzt hier wieder zu sehr in die Werbeschiene zu verfallen, aber ich glaube, wer sich hier bewerben will, das ist alles sehr, sehr vielfältig, glaube ich. Angefangen bei Büro, wie du sagtest, aber eben auch übers Marketing und dann eben auch draußen an den Ständen zu arbeiten.
Es ist ja auch trotzdem auch ein ganz klassischer Arbeitgeber. Wir haben eine Buchhaltung natürlich, die halt eben auch einfach, jede Firma braucht eine Buchhaltung. Also jede Firma braucht jemand, der die Steuern macht zum Beispiel. Und das sind auch ganz, ganz wichtige Jobs. Und bei uns auch ganz, ganz tolle Kollegen. Ich schätze die alle ganz gern, ganz sehr zum Beispiel. Und genauso haben wir halt eben auch Marketing. Genauso haben wir auch ein Logistikzentrum. Wir haben ja auch einen eigenen Logistik... Also wir haben ja hier unser Lager zum Beispiel. Wir haben eine Warenwirtschaft. Jeder hat ein Talent. Jeder kann auch was arbeiten und sowas. Und deswegen, wir finden bei Karls für jeden einen Job und sowas. Und ich bin halt auch überhaupt niemand, der vorher in diesem Bereich gearbeitet hat. Aber ich habe hier auch Lücken gefunden, die ich mit meinem Wissen halt perfekt füllen konnte.
Ja, genau. Erik, vielleicht die abschließende Frage, bevor wir gleich hier ins Radiostudio von Wetterwerner und dann natürlich anschließend mit unserem Podcast weitermachen. Ist immer so die Frage, zu der sich ja auch Robert Dahl so auch schon öfters mal geäußert hat. Wo geht das noch hin mit Karls? Du bist natürlich jetzt... Ja, du bist nicht Robert Dahl, wollte ich sagen.
Leicht befangen vielleicht auch.
Ja, auch leicht befangen. Aber er hat ja mal gesagt, dass er natürlich in den nächsten Jahren weitere Erlebnisdörfer in Deutschland eröffnen will. Wie siehst du das? Wird es da noch mehr geben in Zukunft? Bist du dir da sicher?
Also aufgrund des, also ich habe ja immer darüber gesprochen, was ich bei Karls alles betreue. Also eins der Betreuungen, die ich mache, ist zum Beispiel auch eben das E-Mail-Postfach für die Erweiterung bei Karls, die Standortsuche. Also wir nennen das Projekt Karls, also das Projekt hat verschiedene Namen, im Endeffekt suchen wir einfach nach neuen Standorten. Robert möchte, das hat er auch mehr im Podcast auch schon erzählt, möchte Karls gerne zu einer Marke machen, die in Deutschland bekannt ist. Die wollen gerne eine deutsche Freizeitpark-Marke werden, sage ich mal so. Wir glauben, dass die Marke Karls und das Produkt, was wir machen, einfach so gut ist, dass man das in Deutschland eben mehrmals bauen kann. In gewissen Abständen natürlich und auch die Karlsbahn mit ihren Geschichten und sowas und auch dieses pädagogische Lehrreich, das wollen wir halt gerne feiern und ausbauen und so. Und deswegen glaube ich, dass Robert da durchaus auch einen Nerv der Zeit getroffen hat. Wir haben ja diesen kostenlosen Eintritt, wie gesagt, man kann ja wirklich mit die Großmama kann kommen und man kann dann einmal Traktorbahn gemeinsam bezahlen. Man kann aber einfach ein Stück Erdbeerkuchen essen, man kann auch Geschenke shoppen bei uns. Ja, also dieses Produkt Karls, ich möchte fast schon sagen, dieses Gesamtkunstwerk Karls, finde ich halt wirklich einfach sehr, sehr faszinierend und liebe das sehr, sehr. Und deswegen bin ich auch ein stolzer Teil und ein toller Karlsianer, der hier eben zum mitwirken darf, genau.
Erik, danke dann erstmal für diese ersten, erlebnisnahen Einblicke und gleich treffen wir uns noch im Podcast Studio wieder und sprechen dann ein bisschen über deine Leidenschaft fürs Achterbahnfahren.
Ich habe uns da was vorbereitet oben in unserem schönen Besprechungsraum unter der Redkarte. Und dann Teil 2.
Bis gleich. Ach, Erik, jetzt sitzen wir. Jetzt sind wir endlich wieder drin. Jetzt sind wir hier im schönen Raum.
Warnsdorf.
Und nehmen jetzt sozusagen Part 2 des Podcasts auf. Waren eben schon mal ein bisschen im Park unterwegs, sind leicht langspaziert. Eine Achterbahnfahrt haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben uns ein bisschen über die Fahrgeschäfte unterhalten und über deine Stimmung, die du vielleicht auch täglich hast, wenn du so auf Arbeit kommst, weil es ist ja schon ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz. Aber sag mal, der große Besucheransturm ist vielleicht jetzt aktuell vorbei, so kenne ich es auch privat. Ich muss noch mal dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich bin großer Karls-Fan, wir haben Dauerkarte, ich bin mit der Family hier, aber das ist kein gekaufter Podcast, das ist wirklich heute reines Interesse. Ich bekomme keine Dauerkartenrabatte von dir oder vielleicht doch noch, mal gucken. Deswegen die Frage an dich, Erik, wie sieht es zurzeit aus? Wird es jetzt vielleicht nach diesem riesen Sommeransturm ein bisschen ruhiger?
Also wenn du Tickets willst, musst du das mit dem Marketing oder mit dem Ticketing aufnehmen? Nein, also da stehe ich. Sagen wir so, es gibt für alles Möglichkeiten, aber nein. Es ist ja auch so relativ preisgünstig bei uns. Also ich finde eine Jahreskarte für 33€, das ist auch echt so. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wie du auch sagst, wir reden ja wirklich eher um die Hobbys und den Spaß bei Karls. Und du sagtest gerade so schön, es nimmt gerade ab. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist für uns, dass eine Saison bei Karls wie eine Achterbahnfahrt. Das hat die Höhen und die Tiefen. Und es gibt die Tage, wo auch ein bisschen zu wenig los ist. Aber gerade ist es ein schönes Verhältnis, weil wir haben gerade eben noch so die so ältere Touristen mit Enkelkindern zum Beispiel. Wir haben auch gerade noch Ferien in Baden-Württemberg und Bayern. Und das Hotel ist halt also auch noch gut gefüllt. Man hört jetzt eben etwas südlicher Dialekte zum Beispiel. Gestern hatte ich eine Familie kurz geholfen, die was gesucht haben, einem schönen tiefbayerischen Dialekt. Das war ganz schön. Und habe auch gefragt, ob sie im Hotel schlafen oder die waren aber Gäste in Rednitz-Sammgarten, glaube ich, wenn sie wie sagten. Also es hat schon noch eine schöne Fülle. Die Ferien strecken sich über das ganze Jahr und wir sind ja inzwischen auch wirklich ein in Deutschland weit durchaus bekanntes Ausflugsziel. Und es macht es halt eben auch so unglaublich schön, hier auch verschiedene Menschen zu treffen.
Ja.
Genau. Aber ja, es wird leerer. Das ist immer so der September, so ein angenehmer Monat. Es hat doch so ein schönes Spätsommerwetter. Und dann, wenn es in den Herbst reingeht, haben wir dann ja die Oktoberferien, Herbstferien, die dann auch wieder durch die Bundesländer ziehen. Und wir merken, fallen dann die Gäste aus Sachsen, Thüringen, auch am Dialekt, aber auch, weil sie einfach da sind.
Ja.
Ist aber schön so ein Heimatsgefühl. Also es gibt einfach ganz klar den Tag, wo die ersten Ferien in Sachsen sind und ich höre den Dialekt hier. Es ist
du erst recht.
Ein schöner Moment, genau.
Ja, so ein Stück weit Heimat. Aber sag mal, klar, der Hype ist, denke ich mal, in den Sommerferien, wenn man hier die Parkplätze draußen sieht, die ja gefühlt für mich immer wieder neu erschlossen werden müssen oder vergrößern sich. Im Herbst wird's, Winter wird's ein bisschen ruhiger, aber nichtsdestotrotz habt ihr ja da auch immer wieder Höhepunkte geschaffen, um sozusagen auch übers ganze Jahr hinweg Highlights für die Besucher zu schaffen, sei es jetzt Gruselscheune, Halloween oder so. Sind das so Sachen,
wo du sagst,
es geht eigentlich übers Jahr hinweg immer, es wird ein bisschen ruhiger, aber es ist immer auch Action, oder?
Genau, also wir haben jetzt auch eine neue Eventabteilung, das haben wir auch, glaube ich, einmal kommuniziert, die so im Wachsen langsam ist sozusagen, dann noch eine neue Person eingestellt, auch ein bisschen Veranstaltungstechnik, ein bisschen uns besser aufgestellt. Also wir wollen in den nächsten Jahren sozusagen übers Jahr auch Highlights schaffen, wo sonst das Wochenende halt auch etwas leerer ist, auch etwas ruhiger ist und da die Chance halt nutzen, dann eben die Räume, die wir haben, auch mit Veranstaltungen zu füllen zum Beispiel. Und da gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten. Grusel-Oktober gibt es schon ganz, ganz lange. Das Winter-Event werden wir jetzt auch neu überdenken. Es wird neue Aktionen zum Winter geben und auch genauso im Frühling, bevor die Erdbeeren kommen und bevor wirklich dann dieses Frühsprießen, Frühknospen. Also da wird es auf jeden Fall mehr geben, mehr auch kleine Events, wie man im Winter bei uns Plätzchen backen kann. Und dann auch im Frühling haben wir jetzt überlegt, also ob das kommt, weiß ich noch nicht, aber die Idee war vielleicht, dass wir Samenbomben machen zum Beispiel und sowas. Also so kleine Sachen, die übers Jahr eben auch den Menschen, die hier lokal wohnen, also die Karl sozusagen eben nicht als Tourist besuchen, sondern als Einheimischer besuchen, eben auch sozusagen übers Jahr noch kleine Aktionen zu bieten und da eben auch den Besuch attraktiver zu machen, wenn es eben nicht schon durch die Leere attraktiv ist, weil man eben nicht anstehen muss. Also
ja. Also für mich ist es natürlich, weil ich ja nun mal zugezogen einheimisch jetzt hier seit auch mehr als 10 Jahren bin, mit der Familie herzukommen, dann auch schön im Herbst herzukommen, weil es dann doch leerer ist und man hat die Fahrgeschäfte etwas mehr für sich. Was auch neu dazugekommen ist, jetzt schon, ja, ich glaube, einige Monate, mehr als ein halbes Jahr auf jeden Fall, ist Wetter Werner, den ihr für euch gewinnen konntet im Erlebnisradio. Auch wenn er jetzt hier gerade nicht neben uns sitzt, kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen. Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen Bespaßung der Besucher, so ein bisschen Surround Sound, hätte ich bald gesagt. Er spielt ja auch Musik, macht aber auch Interviews, Unterhaltung, das ist so eine Mischung, ne?
Die, muss ich zugeben, die genaue Geschichte, wie Wetterwerner zu uns kam, weiß ich nicht hundertprozentig. Er ist auf Sendung seit Ende November letzten Jahres, seit 2022, also jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr. Und er ist einfach ein wunderbares Ergänzung unserer Marketingabteilung zum Beispiel, weil er eben auch bei Veranstaltungen als Moderator auf, wir hatten diese große Maskottchenparade und hat er eben dort moderiert zum Beispiel. Und deswegen ist er einfach ein unglaublich netter Kollege, der eben aktuell noch alleine arbeitet. Vielleicht hoffe ich mal, wird die Radiosparte bei Karls auch ein bisschen größer, dass er mal einen Assistenten bekommt, dass er im Urlaub ein bisschen entspannter sein kann, vielleicht, weiß ich nicht. Aber Wetter Werner macht eben das Karls Erlebnisradio und er macht auch das Marktradio. Das weiß man gar nicht so groß, aber das ist für uns ganz wichtig, weil wir nämlich in den normalen Öffnungszeiten im Markt ja auch eine Beschallung brauchen. Da lief jahrelang eine Bauernhofmusik und das war halt auch irgendwann ein bisschen träge und sowas. Und Karls entwickelt sich weiter. Und wir bauen auch nächsten ein, zwei Jahre noch in den Erlebnisdörfern die Soundanlagen noch ein bisschen um. Also wir wollen ein bisschen Trennung, weil natürlich so eine moderne Radiomusik vielleicht nicht auf der Traktorbahn laufen sollte. Aktuell tut sie das in manchen Erlebnisdörfern. Aber wir wollen diesen Bauernhof-Sound weiterhin im Erlebnisdorf. Aber in den Manufakturenmärkten mögen wir halt eben das Erlebnisradio Wetterwerner. Und das kann man eben auch zu Hause hören. Und da das sozusagen dann diese Ansagen und diese Werbungen in den Erlebnisdörfern etwas konkreter sind, haben wir halt eben eine Audioweiche und können eben einmal nach Hause auf unsere App zum Beispiel, auf die Homepage. Man kann ja auch einfach Hey Siri, Hey Alexa sagen, was man dann so sagt zu einem Netzwerk, einfach sagen, spiele Karls Erlebnisradio. Das funktioniert sehr gut.
Ja.
Und das ist dann eben das Radio, was zu Hause läuft, was halt eben etwas noch etwas bunter ist als das, was im Markt läuft eben,
ja,
um da nicht auch den Gästen jetzt nicht die krasseste Musik beim Einkaufen vorzuspielen.
Ja. Erzähl mal, also man merkt auch einfach, dass sich Karls, das ist auch nicht keine neue Erkenntnis eigentlich, ich habe halt gesagt, täglich weiterentwickelt, immer wieder was Neues kommt und ich glaube, das ist ja das Ziel, wenn Besucher, sagen wir mal, gerade Urlauber, vielleicht einmal im Jahr, gerade im Urlaub hierher kommen, dann sieht die Hälfte schon wieder oder ein Drittel schon wieder neu aus, es gibt neue Attraktionen, aber wie war denn das bei dir? Wann bist du zu Karls gekommen und was waren so deine Motivation hier anzufangen, weil wir wollen jetzt mal so ein bisschen natürlich auch zu deinem Hobby, zu deiner Leidenschaft überleiten.
Ich glaube, wenn ich die Überleitung auch selbst machen kann, dann kann ich Karls ich könnte einfach sagen, ich habe 2019 angefangen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe Karls zum ersten Mal kennengelernt, er gehört davon, 2017, glaube ich, nee, 16 war das sogar, 2016 oder 17, ich weiß gar nicht, es gibt eine Vereinigung weltweit, die APA, die National Amusement Park Professionalization Agency, bla bla bla, englische Abkürzung, nicht spannend. Kurz gesagt, die machen Freizeitparkmessen. Und da ist auch einmal die größte in Europa, die wechselt seit einigen Jahren. Amerika ist Thema in Orlando, die war früher in Las Vegas, jetzt Orlando. Und in Europa ist die wechselnd zwischen verschiedenen Hauptstädten, diesmal in Berlin, in Wien, in Göteborg, in Amsterdam, in Barcelona. Eben die großen Städte, wo eben Paris natürlich auch, da war sie vor 2-3 Jahren.
Ja.
Und sie war eben mal in Berlin. Und da war ich damals einfach als Fan, aber auch als Journalist so ein bisschen da. Es hat früher ein bisschen angefangen mit so Hobby. Und da habe ich zum ersten Mal Karls kennengelernt. Da war damals ein Elztal relativ neu. Es gab damals noch die Eiswelt auch nur, die Traktorbahn. Mehr gab es eigentlich gar nicht. Wirklich ein ganz kleines Erlebnisdorf. Und sie haben da in dem Rahmen angekündigt, dass sie eine Achterbahn bauen wollen. Ich damals zum Geldverdienen halt immer so Achterbahn getestet. Also wirklich, in meiner Studienzeit und auch danach bin ich Achterbahn gefahren, um darüber Tests zu schreiben. Das konnte ich ganz gut, weil ich habe ja Theater- und Filmregie studiert ursprünglich, habe also Theaterkritiken geschrieben. Also habe ich irgendwann.
Okay, also du kommst eigentlich aus dem künstlerischen Bereich.
Genau.
Ja,
genau. Eigentlich bin ich Theater- und Filmregisseur, gelernter und studierte auch mit Kulturwissenschaften und
Wahnsinn.
Spezialisierungen im Popkulturbereich.
Ja.
Und habe aber dann zum Geldverdienen und zum Hobby finanzieren auch, weil mein Hobby war auch schon immer Achterbahn fahren, habe ich dann eben Kritiken und Rezensionen über Achterbahn geschrieben, auch ja, für Fotokalender zum Beispiel Fotos gemacht.
Ja, also da müssen wir natürlich ein bisschen tiefer reingehen an der
Stelle. Dann machen wir da einen kleinen Trick, wie es zu Karls ging und gehen kurz.
Ja, okay. Genau, ja. Wie kommt es da? Ist das so ein Ding, was vielleicht schon in der Kindheit bei dir so ein bisschen verankert war, wie bei uns allen ja, diese Leidenschaft für Freizeitparks, aber eben auch vielleicht für Jahrmärkte, das ist ja nochmal Rummel, wie wir ja auch früher gesagt haben, dass es darüber kam, dass du früher auch schon gern Achterbahn gefahren bist und dass du dann das für dich auch so ein Stück weit beibehalten hast.
Also meine Mutter hat mich mit 10, 11 Jahren mal in Achterbahn schubsen müssen, damit ich den Spaß habe, weil ich es nicht wollte. Ich habe Höhenangst. Ich habe auch bis heute Höhenangst.
Oh Mann,
ich glaub's nicht. Die wird auch nie weggehen. Ich bin die höchsten Achterbahn der Welt gefahren. Wirklich die 3, 4 höchsten habe ich alle eigentlich gemacht. Weil in der Achterbahn habe ich halt totale Sicherheit. Und das muss ich verstehen. Meine Mama hat mich damals wirklich in Achterbahn reingeschubst damals. Disneyland Paris, Europapark waren damals so Ausflüge in Urlauben bei uns einfach. Und ich wollte das nicht. Meine Mama hat mich reingeschubst. Und ich hatte schon Spaß, aber ich fand es eher faszinierend, die Technik dahinter. und habe mich halt auch, damit ich das fahren kann, beschäftigt, wie es funktioniert. Und habe wirklich mit 12, 13 Jahren schon dann Achterbahnen gemalt und gezeichnet, habe dann die Sicherheit und so verstehen gelernt. Und so hat sich das Hobby entwickelt und konnte damit eben meine Höhenangst auch nicht besiegen, aber sie zumindest kontrollieren, weil in der Achterbahn weiß ich halt, wie sicher ich bin, wie ich da kontrolliert bin und so. Also ich habe Höhenangst, wenn ich auf einer Hochseilbrücke stehe oder auf einer Drahtbrücke oder ich könnte im Dschungel nicht, wie das ein Film manchmal ist, so von einem Dschungel zum anderen Dschungel über so eine, weil da habe ich keine Kontrolle über mich und könnte ausrutschen. Aber in der Achterbahn weiß ich halt, dass ich, wenn ich einsteige, angeschnallt, gesichert bin, komplett berechnet, kontrolliert etwas Strecke fahre, die mir Spaß machen soll, die Endorphine ausschüttet, Adrenalin und ich komme in die Schlussbremse und ich bin glücklich, weil ich auch diesen Kampf gewonnen habe gegen diese Höhenangst zum Beispiel auch. Ist ein Teil
davon. Aber du hast sie noch nicht quasi gänzlich besiegt durchs Achterbahnfahren, weil man könnte ja sagen, du hast die höchsten Achterbahnen der Welt gefahren, dass du das dadurch überwunden hast, weil was man manchmal auf YouTube so für Videos sieht, da komme ich selber ins Schlottern, trotzdem nicht.
Genau, nee, weil halt eben das ein kontrollierter Rahmen ist, weil ich eben weiß, die Bahn bringt mich auch wieder nach unten, die bringt mich wieder auf den Boden zurück.
Ja.
Oder auf ein paar Meter zumindest. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, wir haben in Elstal, haben wir K2, da habe ich mal bei einer Lift-Evakuierung mitgemacht. Also das heißt bei uns Abstieg, dass wir sozusagen dort üben, wenn mal was sein sollte, Stromausfall, irgendwas, dass wir die Gäste halt eben sicher und einfach halt eben nach unten bekommen. Das macht man bei allen Fahrgeschäften. Da gibt es jährlich und halbjährlich gibt es da Prüfungen und Tests und auch Proben dafür einfach, dass hier alle geschult sind, Schulungen. Und da habe ich mitgemacht und da habe ich halt gemerkt, dass das für mich ganz, ganz schwierig ist. Ich stehe dann oben auf diesem Gitterrost, guck nach unten und habe keine Sicherung mehr an mir dran zum Beispiel. Und das ist dann, und dann kickt die Höhenangst komplett. So, und deswegen ist das halt eben so ein Teil davon, der das, aber es macht es halt einfacher, aber die Kontrolle über Höhe habe ich trotzdem nicht. Sobald irgendwann Gebäude und auch so Treppenstufen, die man durchgucken kann, ganz schlimm.
Oh, nee. Ich kenne das von meiner Frau, deswegen hat sie hier auch immer so ihre Problemchen, auch wenn es ja vermeintlich kleinere Achterbahnen jetzt hier in Röbershagen sind, aber ich muss dann immer mit den Kindern und die Kinder ja bekanntlich haben keine Angst, ne? Die Angst entwickelt sich erst. Wie war das bei dir? Hat sich das dann, die Faszination für Achterbahnen, so mit den Jahren dann so weiterentwickelt? Was macht für dich ja diese Faszination aus? Was ist das?
Genau, ich habe damals halt viel gezeichnet, habe selber Achterbahn entworfen, habe sogar mal einfach mal blind damals noch Briefe geschrieben an Achterbahnhersteller, habe meine Entwürfe geschickt und hier baut doch mal so einen Wagen, der seitlich sitzen kann, da hat man so ein anderes Fahrgefühl und sowas und dann kann man so die Seite wechseln. Da sind lustige Korrespondenten daraus entstanden und sowas, die hat meine Mama immer noch. Und im Endeffekt kam aber irgendwann so ein Bruch im Leben, wo dann so dieses, man muss ja irgendwann Geld verdienen und die Achterbahnhersteller und Freizeitparks, die waren sehr weit weg von Sachsen damals. Und dann ging es erstmal in so eine andere Schiene, ich hatte noch ein anderes Hobby, es war halt eben damals Theater spielen, darstellende Kunst und habe dann mein Abitur halt im Bereich Kunst, darstellendes Spiel gemacht. Ich habe dann eben Zivildienst, FSJ Kultur gemacht, bin ins Studium gegangen und habe dann auch, ich habe lustigerweise, das klingt jetzt total selbstverliebt, soll gar nicht, aber ich habe wirklich im Theaterbereich alles erlebt, was ich erleben konnte. Ich hatte Gastspiele in Afrika, in London, ich hatte in Finnland gespielt mit meinen Stücken, ich habe Inszenierung, ich habe digitales Theater gemacht, auch mit Tablets zum Beispiel. Ich war am THG, Deutschlands größten Kinder- und Jugendtheater in Dresden, habe dort eine Doppelstelle gehabt, Dramaturg für digitale Medien, also Social Media als auch eben Theaterinszenierungen.
Wow, cool.
Und das war dann so ein Punkt, wo ich sagte, so irgendwie habe ich hier erst, es war so zufrieden, es war so, so irgendwie, das alles funktioniert, ich kann hier alles machen, was ich will, auch filmtechnisch
eigentlich
und so.
Eigentlich eine gewisse Zufriedenheit.
Und dann war halt immer dieses Achterbahn-Ding, was da war. Und ich war kurz vor meinem 30. Geburtstag damals. Ich bin jetzt aktuell 34, 4 Jahre bei Karls eben. War kurz vor meinem 30. Geburtstag, war so, ich will nochmal, jetzt habe ich die Chance, nochmal was zu machen. Und habe gekündigt im Theater. Also das ist ja immer so Jahresverträge. Hab dann relativ dreiviertel Jahr vorher gekündigt, eben weil das Jahr dann zu Ende geht. Macht man Übergabe, alles ganz entspannt. Meine Chefin war sehr traurig damals. Und habe dann gesagt, eigentlich will ich ein Jahr Pause machen, will eine Weltreise machen. Habe angefangen auch zu buchen. Ich hatte schon Japan gebucht, Amerika gebucht, war kurz vor Buchen von Neuseeland und also auch alles, was man ersparen ist, hatte alles mal aufbrauchen, scheiß drauf. Und wollte mich dann im Jahr, aber ich dachte nämlich Freizeitparks suchen, dann so im März, April nach neuen Leuten und sowas. Wollte dann also von August bis März so dreiviertel Jahr Weltreisen machen und dachte dann so, zwischendurch bewerbe ich mich mal und mache so Bewerbungsbefähigung und komm, keine komplett Weltreise und immer zurück nach Deutschland, einen Monat Pause und dann weiter. Und dann einen Tag, bevor mein Theatervertrag vorbei war, rief mich ein alter Freund an, aus dem Theater, also aus dem Freizeitparkbereich, sagte, es gibt da eine Firma, die sucht jemanden, der irgendwie alles ein bisschen kann und einfach Lust hat, mit denen Sachen zu machen. Und das war halt dann eben, Christian August war das, der dann eben bei Karl dieses Achterbahnprojekt K2 hatte in Elstal, was ich halt eben auch ein Jahr vorher getestet hatte. Wir haben so einen kleinen Punkt jetzt gerade übersprungen. So.
Da können wir jetzt mal, genau.
Ja. Wie ich dann Karls kennenlernte, kann man dann eben einmal dann auch gleich machen.
Und der rief dann halt eben an und sagte, Erik, hier ist eine Firma, die, und das ist Karls. Ich so, ach, kenne ich ja letztes Jahr Achterbahn eröffnet und sowas. Die waren total nett und sowas. Da habe ich schon die Ulrike kennengelernt, was die Schwester von Robert war, die Personalchefin. Und der sagte so, hier, da ist Nummer von Robert. Oder kann ich deine Nummer, irgendwie sowas. Und dann haben wir telefoniert. Ich bin nach Sizilien, bin ich hierher, habe ein Gewerbungsgespräch gemacht bei Jörg Vogt damals und bei Robert Dahl, was auch Stunden ging. Also weiß, wer wir so schön geredet haben.
Ja.
Und dann bin ich nach Amerika und habe mir dann zwischen Amerika und Japan, ich konnte nicht mehr alles studieren, zwischen Amerika und Japan hatte ich dann mir die Wohnung hier oben gesucht von 3-4 Tagen, bin dann nach Japan und habe, ohne Witz, ich kam aus Japan und habe den Koffer aus Japan original in meine Wohnung nach Rostock geschleppt. Absagen muss ich dann Dubai und Abu Dhabi muss ich damals dann absagen, das war dann schon gebucht, was noch nicht gebucht war, zum Glück eben Australien, Neuseeland und sowas.
Ja.
Und Mexiko wäre noch auf der Liste gewesen und so, aber ja, und dann habe ich bei Karls angefangen.
Wie gehst du, wenn du so Achterbahn, wenn du darüber geschrieben hast, getestet hast, vielleicht erstmal die Frage, wie viel hast du in deinem Leben schon, das würde mich also brennend wirklich interessieren, in Deutschland, in Europa oder in der Welt schon gesehen, ungefähr, wo warst du schon unterwegs? Also da gibt es bestimmt auch so eine App, ne, die das anzeigt.
Genau. Also ich habe eine App von Freunden auch entwickelt, ich bin auch im Team mit drin. Also aktuell gefahren bin ich alle Achterbahnen und Achterbahnähnlichen Anlagen, 1391 Stück in 22 Ländern, 4 Kontinente in 376 verschiedenen Parks. Genau. Und da gibt es auch eine Detailansicht, die brauchen wir jetzt gar nicht machen und sowas. Ja. Und das ist im Endeffekt.
Da dürftest du führend im Ranking sein, oder? Es gibt doch bestimmt so Achterbahnhopper, ne? Das ist doch bestimmt von vielen Menschen auch ein Hobby so auf
genau.
der Welt.
Genau. Mhm. Also ich gehöre zu den Top 100. Also das Problem ist, es gibt verschiedene Zählsysteme. Es gibt in Amerika auch noch ganz, ganz viele, die in Amerika ist ja das alles ein bisschen schon älter. Da gibt es die American Coaster und Physiest und die machen ganz oft noch Excel-Listen oder die machen auch handgeschriebene Listen zum Beispiel. Das heißt, das ist auch so ein bisschen verschieden.
Mhm.
In dem System, was wir jetzt hier, also in Deutschland gibt es auch verschiedene Systeme, es gibt mehrere Anbieter, aber der größte ist eben Coaster Count, wo ich auch im Team mit bin und da bin ich auch, ich gebe keinen genauen Platz, weil das so ein bisschen schwankt immer, aber ich bin in den Top 100 auf jeden Fall drin und sowas. Es gibt aber auch einfach Menschen, die das ein paar Jahre mehr machen und die auch mehr Urlaub haben vielleicht auch und ein bisschen mehr Geld haben und die dann halt auch ein bisschen flexibler sind im Reisen und sowas. Ja. Wenn man das eben das Hobby zum Beruf macht, hat man eben auch das Problem natürlich dabei, dass dadurch sowas entsteht, dass ich halt eben auch eine Einschränkung habe. Wenn ich halt einen normalen Job hätte, könnte ich halt 30 Tage das Jahr einfach irgendwas mehr buchen und einfach dann halt Urlaub machen und das sozusagen das Hobby voll betreiben. So ist es halt, dass ich halt eben auch mal noch einen normalen Urlaub möchte, wo ich keine Achterbahn fahre.
Das gibt's auch,
weil
ja.
Ich vielleicht auch da mal eine Entspannung brauche.
Ja.
Ich buche schon immer einen Urlaub, wo irgendwo eine Achterbahn oder zwei Achterbahnen stehen zumindest, so, dass es ganz traurig ist, aber oder so Orte, wo halt wenige Bahnen stehen. Wir fliegen jetzt im November nach Ecuador. Und da gibt's halt nur 6 Achterbahnen, aber es sind halt trotzdem 6 Achterbahnen. Aber wir gucken uns halt, wir machen eine Ecuador-Rundreise. Aber ich kann das also halt nicht lassen, dann diese 6 Achterbahnen in diesem Land anzufahren.
Wie sind so die kulturellen beziehungsweise die Unterschiede der Achterbahn in den einzelnen Ländern? Ich könnte mir vorstellen, dass die Amis natürlich historisch bedingt da irgendwo auch Vorreiter waren, die Europäer irgendwo nachgezogen sind. Wie ist das in Asien, in den Ländern man ja seit 10, 20 Jahren zu Superlativen neigt, in der Bauweise könnte ich mir vorstellen. Gibt es vielleicht so, ja, wir müssen jetzt nicht zu lange ausholen, aber so 1, 2, 3 Highlights, wo du sagst, boah, das ist mir in Erinnerung geblieben, das würde ich mit nennen.
Ja, da kommt jetzt auch sofort der Kulturwissenschaftler dabei raus auch. Das könnte ich auch total an. Ich habe auch meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, damals schon über Inszenierung von Fahrgeschäften auf Jahrmärkten, weil das auch wie eine Theaterbühne ist und mit Tanz und so, Musik und Licht. Aber zurück zum der Frage der kulturell. Amerika war ja viele Jahre lang dieses höher, schneller, weiter, Rekorde. Gibt aber auch einen Bruch zwischen den diesen Parks wie Six Flags und Cedar Point, die das gemacht haben, zu den Universal Disney, die man kennt, die halt immer eine Themenwelten gedacht haben. In Europa hatten wir das wenig, da gab es das nur ganz, ganz kurz mal, dass es lange Zeit dieses höchste Schnelle weiter gab und sowas. Der deutsche Park, der auch die höchste Achterbahn Deutschlands hat, bewirbt die auch gar nicht als jene. Das ist ganz spannend zum Beispiel.
Also welcher ist das?
Die höchste Achterbahn hatte jahrelang der Europapark groß mit Silverstar, 72-73 Meter. Und der hat aber, der Drop ist nicht bis auf Bodennähe, da ist ein bisschen Abstand. Und der Hansapark hat jetzt hier vor 6, 7 Jahren, würde ich schätzen, 8 Jahre, den Kern angebaut. Und diese Bahn hat halt auch 73 Meter, fährt aber auf 0 runter. Also wirklich, da ist keine Stütze mehr zwischen Schiene und Betonsockel.
Das ist der ganz runterfällt?
Diese auch? Riesige Turm, genau.
Ja. Ja.
Und das ist halt wirklich die höchste Achterbahn Deutschlands, A, von der Bauhöhe, als auch mit dem höchsten Drop Deutschlands und sowas. Und der Park bewirbt das nicht, weil er eben nicht die Achterbahn in diesem Superlativ bewirbt, sondern er bewirbt die Story dahinter, diesen Kernanturm, diese Flucht, diesen Schwur daraus und sowas. Und das ändert halt eben das auch das, was du gerade sagst, kulturell, dass in Europa wir viel mehr auf Gestaltung, auf Storytelling setzen, viel mehr. Man kennt die Parks wie Efteling, kennt man vielleicht noch in Holland, einer der größten Parks aus dem Märchenwald stand. Ist in Deutschland auch ganz oft, aus Märchenwäldern sind oft Parks entstanden, Freizeitpark Plonen in Sachsen unter anderem. Viele aus Tierparks, also der Heidepark war ein Tierpark zu Beginn.
Ach so, okay.
Genau. Also es sind so verschiedene Sachen. Viele Schausteller haben eben auch Parks gegründet. Das Skyline Park ist ein Schaustellerpark. Auch das Phantasialand zum Beispiel ist ursprünglich eine Schaustellerfamilie gewesen und so. Und deswegen gibt es da so kulturelle Unterschiede so ein bisschen. Die anderen Länder ist halt so, dass die einfach etwas später in Entwicklung sind. Also sozusagen China hat in den letzten Jahren sehr, sehr aufgeholt. Es gab da immer Achterbahnen, viele selbstgebaute, viele kleine und sowas. Und diese Parks der Superlative kamen halt eben erst, wenn es eine Mittelschicht entsteht. Das nächste Land, was ganz groß aufholen wird, ist gerade Indien. Da entstehen gerade die ersten Parks. Dann die Geld haben, die es leisten können, die halt eben sagen, wir haben Öl. Und das Öl ist in 50 Jahren alle. Das ist halt zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch gerade ganz groß im Kommen Saudi-Arabien. Die bauen da gerade Megaprojekte, die auch für uns Europäer nicht nachvollziehbar sind. Völlig unnatürlich gewachsen.
Wahnsinn, sowas. Ne?
Ja. Genau. Mhm. Und andere Länder, Australien, es hat einfach nur wenig, sie haben halt weniger Einwohner, deswegen haben sie weniger Parks. Gibt ein paar Ketten, die es versucht haben, manche erfolgreich, manche nicht erfolgreich. Und deswegen ist es sozusagen immer eine Frage der Einwohnerdichte und eben des Geldes und der Macht der Mittelschicht, weil eben man braucht die große Mittelschicht, um das halt eben natürlich
die machen Geld zu können. Hat. Die am besten auch noch durchaus auch noch Kinder, weil sie sollen ja nicht nur alleine dahin kommen, sondern genau. Die sollen ja mit der Familie, mit den Kindern hinkommen und auch Geld ausgeben natürlich.
Urlaubsregelung zum Beispiel in China, in Indien war das jahrelang eben nicht so, dass eben keine Urlaub oder nicht bezahlt, Amerika ja auch ganz viel. Ja. Also das braucht es halt eben, um diese Art von Kultur zu entwickeln. Die hat diese Tageskultur, diese Freizeitkultur, aber da würde ich jetzt auch wieder abdriften können, das zu sehr analysieren, aber ich glaube, wir haben in Europa eine gute Mischung einfach. Wir haben sehr, sehr große Bahnen, alle paar Jahre jeder Park irgendwo mal gebaut, aber wir haben eben trotzdem auch diese Themenwelten, diese Storytelling-Sachen, diese schönen thematisierten.
Das ist auch schön, das ist so, wenn ich jetzt, ich war tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, im Hansapark, davor das Jahr, das war 21, da im Heidepark, da direkt auch mal mit dem Wohnmobil an den Zeltplatz ran und die Kiddies und ich bin da aufgewandt und da ist mir aufgefallen, weil ich davor die Jahre eigentlich relativ wenig, natürlich auch beruflich bedingt wenig war, wenig Zeit gehabt, jetzt mit den Kindern kommt das natürlich wieder auf. Storytelling ist, glaube ich, ein großes Schlagwort, das einfach um diese Achterbahnflucht aus, ich habe es jetzt auch nicht mehr.
Flucht von Novgorod,
ja. Ja, eine Geschichte drum gesponnen wird und natürlich dann auch entsprechende Merch-Artikel dann auch verkauft werden, die Figuren, die dann damit vorkommen, dann wird da vielleicht auch nochmal gewisse Umsätze mitgemacht. Also das ist in Deutschland so oder in Europa charakteristisch, ja.
Ja, ja. Also deswegen ist eben kein Skull sponsored, wir reden ja über andere Parks auch und genau der Hansapark macht das eben, solche ganz tolle Familie, die halt eben wirklich auf dieses Storytelling sehr setzen, auch nicht jedes Jahr eine Attraktion hinklatschen, sondern wirklich da sich Geschichten ausdenken über Jahre, die entwickeln. Weil ja Wellenrauschen ja an der Ostsee dann sozusagen, ja, das als der Park am Meer sozusagen ja auch ist und so.
Ja.
Und trotzdem haben wir auch diese kleinen Parks eine Berechtigung. Es gibt auf Rügen, den Rügenpark zum Beispiel. Und wir sehen nicht als Konkurrent, das ist halt einfach auch ein Anbieter, der sowas anbietet.
Der ist vielleicht auch ein bisschen ja kleiner, aber auch anders.
Anders macht, genau. Ja. Die haben halt noch einen Miniaturpark zum Beispiel. Wir haben halt eben eine Naturpfad und ein Maislabyrinth und der hat halt eben noch so einen Miniaturpark zum Beispiel. Und deswegen sehen wir auch niemals andere Parks als Konkurrenten, immer als Partner. Und es gibt immer jemanden, der mal eine höhere Achterbahn baut, eine schnellere, aber ich glaube, dass das gar nicht mehr zählt. Es zählt der Spaßfaktor. Es ist egal, ob ich die Bahn jetzt 10 Meter höher baue. Wir wollen langfristig in Elster noch mal eine Achterbahn bauen. Und da redet man jahrelang drüber, sowas zu tun. Und die Frage ist halt, muss sie höher sein als K2? Klar, wir könnten Werbung jetzt noch höher, Karls höchste Achterbahn.
Noch länger, noch höher, genau. Noch spektakulärer.
Aber ist das das, was Gäste anzieht? Oder ist es einfach eine Fahrt, die so viel Spaß macht, dass man danach aussteigt und sagt, nochmal, das, und das ist eine Bahn zu kreieren. Die Kunst liegt darin, in meinen Augen Bahn zu kreieren, die man immer und immer wieder fahren will, die bei jedem Besuch trotzdem Spaß macht oder irgendwie was Neues bietet. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, aber das ist mein Ziel eher so. Und ich definiere eine Achterbahn nicht durch Rekorde, sondern ich definiere sie dadurch, dass danach jeder, wirklich jeder vom Kleinkind, was halt das Fahren darf zumindest, bis zur Oma mit einem Lachen rausgeht und nicht das Gefühl hat, dass es ihm schlecht ist, was ja auch bei manchen Parks passiert, dass man das Gefühl hat, ich habe es geschafft, ich mache das nie wieder, sondern ein Gefühl zu kreieren, was sagt, ich möchte es einfach, jeden Tag möchte ich hierher kommen und dieses Gefühl haben. Das
ist ja durchaus Parkbetreiber-Sicht oder das Marketing ist einfach, ja, auch Gäste-Sicht natürlich, wäre es der Idealfall. Kann dich eine Achterbahn noch schocken?
Schocken mich?
Ja.
Ich glaube nicht mehr. Du hattest vor uns mal nach so Rekorden und sowas. Japan ist ganz
krass. Ich weiß, wir sind jetzt gerade in dieser superlativen Schiene, da wollten wir nicht hin, aber ich wollte es einmal wissen, also ob es da so Anlagen gibt, wo ich sage, wenn ich das auf YouTube manchmal sehe, dann wird mir schon beim Zugucken schlecht.
Also ja, Japan ist, also Japan kann man da sagen im Endeffekt. Es gibt immer mal auch ein paar Ausnahmen, aber Japan hat zum Beispiel das Ding, dass die ganz selten Bahnen bauen, manche Parks, und aber dafür immer, wenn, dann bauen sie krass. Es gibt einen Park, der heißt Fuji-Q, der ist am Fuß des Fuji, der so ein sehr bekannter Vulkan ja auch. Und die bauen alle 10 Jahre vielleicht eine Achterbahn, aber das sind immer Bahnen, wo du denkst, so, wie kann man denn so verrückt sein? Also die haben Bahnen, also den schnellsten Abschluss der Welt haben die zum Beispiel innerhalb von 1,5 Sekunden auf 214 km/h oder sowas. Völlig abnormal. Dann haben die eine Bahn, die ist einfach, die dreht sich halt, die hat eine Schiene, das hat ein System in Amerika entwickelt, da ist aber nicht so gut wie in Japan gebaut worden, eine Schiene auf einer Schiene, also ein Wagen, der fährt auf 2 Doppelschienen und diese zweite Schiene sorgt dafür, dass der Wagen sich drehen kann. Also das Ding würde gerade fahren, die andere Schiene bewegt sich aber in einer Wellenform und dann dreht sich der Wagen dadurch. Eine höchst intelligente Konstruktion von Amerikanern entwickelt, Alan Schlicky, absolut genialer Achterbahngott in meinen Augen. Gibt auch ein paar Namen, die man sozusagen in der Branche, halt wie anderen Branchen, auch dann so glorifiziert und kennt.
Ja.
Und dieses Ding hat halt von der Schiene her gebaut, 3 Inversionen. Aber dieser Wagen überschlägt sich in den Inversion, lassen die den Wagen nochmal drehen. Das ist völlig abnormal. Du kannst also diese Bahn nicht vorher angucken, wie sie fährt. Du kannst es vorher nicht beschreiben. Es ist einfach nur eine Maschine, die dich völlig überwältigt, die mich auch wirklich damals, weil du sagst, was kann mich noch schocken, nach dem Ding nichts mehr. Weil da habe ich wirklich, da bin ich ausgestiegen, wusste nicht, wo oben und unten ist und was mir gerade passiert ist. Das waren 50 Sekunden, vielleicht kann man da es gibt so On-Ride, so POV, Point of Views,
ja,
von dieser Bahn reinlegen, um das zu sehen. Das
Ding in Japan.
Das Ding in Japan, ja, Eneika, das ist auch meine Top-1-Bahn, weil diese Bahn auch so perfekt konstruiert ist, ein Meisterwerk technisch ist, optisch geil aussieht, also Eneika ist das. Genau. Und das ist, also es gibt Bahnen, also nach dem Ding kann mich, glaube ich, wenig schocken,
ja,
weil halt alles sich irgendwo wiederholt. Also eine Achterbahn ist auch immer wie eine Art Remix. Also alle Achterbahnelemente gibt es irgendwie schon. Klar, man kann eine Schiene jetzt mal nochmal 10 Grad weniger rechts, weniger links verdrehen und so. Aber ich glaube, im Achterbahnbereich sind wir in der Entwicklung an so einem Punkt, wo der Mensch irgendwann auch Belastungen nicht mehr schafft einfach und so. Und wenn wir jetzt eben in so einem höher, schneller, weiter Ding denken, es gibt jetzt seit Jahren gab es keine höchste, schnellste Achterbahn der Welt mehr. Seit fast 20 Jahren, glaube ich.
Ah, okay.
Also und
ist
jetzt,
da auch so ein Punkt erreicht
gewesen. Ja, es ist eine finanzielle Machbarkeit.
Ja.
Die höchste Achterbahn der Welt, die zuletzt existierte, King Dakar in der Nähe von New York, wurde jahrelang nicht geschlagen, weil das Ding halt einfach schon 45 Millionen gekostet hat. Das ist völlig unwirtschaftlich für einen Freizeitpark.
Ja.
Dafür könntest du 10 Jahre lang Kinderachterbahn, Kinderfahrgeschäfte bauen. Das ist ein reines Werbeding. Das hat auch jeder, das ist eine Kette. Jeder andere Park musste da Geld abgeben, damit die das Ding bauen können, zum Beispiel. Und das ist deswegen unlogisch, das zu bauen, weil es dir einfach den Boden Füßen wegreißt. Es gibt auch in Deutschland ein paar Geschichten von Parks, wo familiengeführte Parks sich übernommen haben und dann die Parks verkaufen mussten, ganz traurigerweise. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Gibt es in Deutschland 2-3 Mal die Beispiele, weil Bahnen einfach zu hoch skaliert wurden. Und der ROI, dieser Return on Invest, war falsch berechnet.
Ja.
Plus eben Ausfallraten von solchen Achterbahnen. Wartungskosten werden oft nicht gut geschätzt. Und jetzt gibt es nach eben über 20 Jahren in Saudi-Arabien, weil die haben das Geld, wollen die einen Park bauen. Der wird riesig. Ich will unbedingt hin, auch wenn sie rechtlich gesehen ganz schön schwieriges, also rechte Frauen, rechte Homosexualität zum Beispiel, absolut, ganz schwierig, ist ein anderer Podcast. Diese bauen aber eine Bahn, die alle Rekorde brechen wird. Höchste, schnellste, längste, meisten Beschleunigungsstrecken und höchster Drop, also alles sowas.
Also wie immer in allen Bereichen.
Die nehmen sich dafür, ja, also es gibt Schätzungen von Freunden von mir, es gibt keine offizielle Zahl. Wir sagen, das Ding wird Minimum, allein die Achterbahn kostet 60 Millionen Euro wahrscheinlich. Oh. Und das kannst du dir nicht vorstellen, das Auftragsvolumen und sowas. Und es hat auch keiner geglaubt, bis vor ungefähr 3 Monaten, 4 Monaten die ersten Bilder aufgetaucht sind, dass das Ding wirklich gebaut wird.
Ja, okay.
Und das,
also das wäre nochmal so Highlights, wäre jetzt meine Frage, wo würdest du vielleicht nochmal gerne hin? Und das Ding in Ecuador, wo man sagt, man bereist eigentlich exotische Länder, man will ja auch was vom Land sehen, das denke ich mir ja auch, ist auch wichtig. Und wenn du sagst, Ecuador hat nicht so viele, oder eben die Superreichen, die jetzt ja in allen Bereichen, ob das jetzt im Sport, im Fußball ist oder eben jetzt in anderen Wirtschaftsbereichen, überall brechen die Rekorde, das zumindest mal zu sehen.
Genau, also diese Reisen, weil du gerade Ecuador nochmal sagtest, dieses Verreisen macht das Hobby so schön auch, weil man kommt an Orte, wo man nicht hinkommt. Ich habe zum Beispiel den 4. Juli damals, also Amerika den Feiertag, der Unabhängigkeitstag, da war ich in irgendeiner kleinen Stadt, irgendwo mitten im mittleren Westen irgendwo, und da war halt wirklich die Feuerwehr, die Polizei haben dort Barbecue gemacht, das war eine kleine Band, die auf dem Marktplatz gespielt hat, es gab Bierstände und sowas. Und das wirst du nicht, also das ist halt einfach, dass du an Orte kommst, wo du sonst nicht hinkommst, weil diese Parks liegen halt abseits. Und dann schläft man zwischen zwei Parks irgendwo und sowas. Und man sieht das Land halt mal in so echt. Und das liebe ich an dem Hobby so sehr, dass man halt eben nicht diesen Urlaubsort, man bereist die typischen Städte, sondern ich reise halt wirklich in die Länder rein, in die fast schon Offroad-Safari. Ich war mal in Tunesien, habe ich ja Ballachtermann von Tunesien habe ich gefahren. Und da 3 Tage mit dem Mietwagen halt eben durch die Wüste teilweise auch gefahren und sowas. Also nicht wirklich Wüste, aber trotzdem so. Bei denen ist Autobahn, bei uns wäre das halt eine gut ausgebaute Landstraße. Also nach dem das ist eben auch das Thema, der, wie die Länder entwickelt sind. Also Achterbahnen sind trotzdem Produkte eben für die Mittelschicht, für etwas Wohlhabendere trotzdem. Und das kann sich nicht jedes Land leisten. Vor allem eben auch die Achterbahnen, die dann eben importiert werden müssen, ja auch nochmal viel teurer sind für die Länder, weil sie einen anderen Bruttoinlandsprodukt haben zum Beispiel. Sozusagen. Ja. Ecuador kann es halt de facto keine großen Achterbahnen geben. Die haben ein Bruttoinlandsprodukt, das ist weniger als 10% von unserem zum Beispiel.
Wie willst du das dann bezahlen, beziehungsweise wie reinbekommen?
Genau, auch, ne? Da müsstest du dann, das geht dann halt nur, wenn Parks über Jahrzehnte sich schon irgendwo ein Backing aufgebaut haben. Es gibt ein Beispiel in Kolumbien, da gibt es einen Park, der baut jetzt von einem deutschen Hersteller ein paar Achterbahnen zum Beispiel, weil die aber auch wissen, die haben wirklich Millionen Besucher und können dann da halt eben langsam das Geld abknapsen. Aber klar, eine Achterbahn über den ganzen Kontinent schicken, also über das ganze Meer, über den Atlantik schicken, das kostet ja auch nochmal gut Geld und sowas. Das ist
auch schwierig, ja. Muss ja alles zerlegt sein und dann einmal rüber und drüben dann aufbauen. Irgendwo,
genau,
ja.
Deswegen. Ja. Aber das ist das Schönste an dem Hobby, ist das Verreisen und auch dieses an Orte denken, an die sonst keiner denkt und sowas.
Letzte Frage zum Thema Achterbahn, Trends, Entwicklung. Du hast es gerade angesprochen. Klar, die superreichen Staaten wollen da jetzt noch schneller, höher, weiter hinaus. Aber gibt es so innerhalb dieses Achterbahn-Universums, sagen wir mal, Trends und Neuentwicklungen, sagen wir mal, so hatte ich das jetzt zuletzt im Hansapark oder man sieht das manchmal auch in der Werbung, Stichwort Augmented Reality, 3D. Sind das so Dinge, wo auch die Reise hingeht, dass man sich in so ein Ding reinsetzt, mitfährt und dabei eine VR-Brille aufhat? Oder ist das aus deiner Sicht unrealistisch? Oder nicht so ein Thema.
Ich mache eine kleine Reflexion auf Karls da auch dazu zum Beispiel.
Gerne.
Bei Karls haben wir das komplett ausgeschlossen für uns. Wir wollen nicht, dass die Familie alle eine VR-Brille aufsetzen und dann da was Eigenes erleben. Wir wollen, dass man als Gruppe was erlebt, gemeinsam was erlebt. Und es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit mit VR. Du baust im Endeffekt einen Kinosaal und du packst dir mal eine VR-Brille drauf und dann kannst du dem 10 Filme anbieten. Das heißt, du hast in einer Attraktion 10 Attraktionen. Und man hat vielleicht eine klassische Achterbahn, packt eine VR-Brille drauf und einmal bist du halt eben nicht mehr in dieser, ich sag einfach mal, im Tannenwald, weil da Tannen wachsen zum Beispiel, sondern du kannst auf einmal in einem Gebirge sein, du kannst auf einmal in einer Lavahöhle sein, du kannst auf einmal auf Mars sein, das ist alles möglich. Also
hast du das schon mal ausprobiert?
Ja.
Ja. Ist das realistisch? Also kommt einem das dann auch so vor?
Die ersten 2 Jahre waren sehr, sehr schlimm, finde ich, glaube ich, für die Branche. Da wollte man zu schnell zu viel, aber nach 3-4 Jahren waren die Systeme sehr, sehr ausgereift. Und ich glaube, wenn man jetzt was bestellen würde, dann würde man schon eine Top-Leistung, Top-Chip und sowas. Also damals hat man teilweise Handys einfach in Halterungen geschickt, hat die irgendwie vors Gesicht gepackt, also Tablets irgendwie so. Heute gibt's die Brillen ja viel, viel schlauer und besser gemacht. Und wichtig ist auch der Unterschied zwischen VR und AR. Also ich glaube, in AR wird die Zukunft liegen. Deswegen VR war nur eine Brückentechnologie, die die Freizeitparkbranche angenommen hatte. Die meisten Parks haben auch zurückgebaut. Es gibt noch wenige, die immer noch dran festhalten, aber es gibt einfach auch gute Sachen, die auch weiterentwickelt wurden. Ich habe beim ganz besten VR-Erlebnisse war in einem ganz kleinen Freizeitpark Schloss Thurn. Man hat einfach gesagt, ich habe hier Leute, der war so eine Uni-Gruppe, die hat sich gegründet als Firma, die hatten probiert, Autoscooter in einem digitalen Kosmos darzustellen. Autoscooter ist sofort das Problem, man bumst ja an sich eigentlich an sozusagen. Und die haben ganz schlau gemacht, und zwar, dass eben nicht alle gegeneinander sind, sondern die Idee in dem Autoscooter war, dass man gegen Monster kämpft. Das heißt, man hat dann diese VR-Brille aufgehabt, die hatten so Tracking-Pads drauf, also jeder wusste, wo der andere ist. Und man hat sozusagen, dann saß man in so kleinen Steampunk-Kutschen und hat sozusagen gegen so einen Gegner, der erste Level war so ein Test, man konnte dann so Ziele abschießen. Das ging einfach, indem man halt nämlich einfach mit über die, da waren Kameras, hat man einfach sozusagen so die Hand Schossen. Gefuchtelt hat und sowas.
Ja, ach so, okay.
Und dann kam auf einmal ein böses Monster, das muss man bekämpfen. Und dann haben die es hinbekommen, dass durch die virtuelle Verzerrung des Raumes, diesen Autoscooterplatz, haben die das so, wir haben den verformt. Und es war so gut gemacht, dass man wirklich dachte, man fährt irgendwie eine Klippe hoch, irgendwie, wenn man da irgendwie hinfährt. Also es war, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Es ist eine höchst intelligent. Das war für mich das i-Tüpfelchen von VR-Technik. Jetzt sind wir in AR. Es gibt schon Freizeitparks, die haben das schon umgesetzt. In Japan zum Beispiel gibt es die Nintendo Studios, Universal Studios, die haben einen Nintendo-Bereich gemacht. Die haben dort zum Beispiel ein, da fährst du durch ein Dark Ride, alles thematisiert, aber durch eine Brille, die man halt aufsetzt vor, werden trotzdem noch animierte Szenen rein projiziert, die sich eben, je nachdem, wie man es selber fährt und schießt, verändert. Also AR ist die Zukunft, weil man trotzdem als Gruppe etwas erleben kann, aber jeder kann einen etwas anderen Content halt erleben oder einfach eine Variation oder man hat andere Sachen zum Beispiel zu erleben. Das heißt, die Technologie ist nicht ausgereift. Auch Universal, Disney patentieren alle paar Jahre noch großartige Ideen. Genauso auch die Achterbahnhersteller selber. Wir haben in den letzten Jahren haben wir ganz, ganz viele Weichen erlebt. Also Achterbahnen wechseln jetzt viel öfters die Richtung, fahren rückwärts, fallen auch in die Tiefe. Es gibt sogenannte Freefall-Tracks für Achterbahnen. Es gibt Tieftotter, das sind im Endeffekt wie eine Art Wippe, also man fährt auf eine Wippe, wird festgehalten und dann wippt diese Schiene hin und her und dann wird man halt rückwärts oder vorwärts fallen gelassen zum Beispiel, ja, und sowas. Ja. Da ist richtig viel möglich, weil eben die Technik und das Engineering einfach viel mehr zulässt. Also die Frage ist halt nur, was kann man sich leisten? Was, und man muss sich dann fragen, was will man erzählen? Das ist die große Frage. Es geht dann nicht um die Technik. Das zu sehen ist faszinierend, aber dem Fan ist das ja egal. Das Wichtige ist ja, das Erlebnis dann zu haben.
Es muss in den Park passen, es muss zu dem Gesamtbild passen und zum Konzept passen. Es muss reinpassen. Ne? Und um vielleicht nochmal den letzten Bogen zu Karls dann zu spannen, du hast das eben schon angedeutet. Ja, Achterbahn, ich fahre auch heute noch gern mit der Raupenachterbahn, so ist es nicht. Und auch mit der drin und auch mit der K2, auch natürlich in Elztal, die mir auch gut im Gedächtnis geblieben ist. Aber ihr sagt eben ganz bewusst, es muss in dieses Karls-Universum, in diese Erlebnisdörfer trotzdem noch irgendwie reinpassen, sodass vielleicht dieses höher, schneller, weiter gar nicht so euer Ziel ist, sondern das Erlebnis für die Familie, der Gruppe.
Genau, also wir unterhalten uns ja über neue Achterbahn, die wir vielleicht irgendwann bauen könnten, in den nächsten Jahren irgendwann, damit halt K2 noch eine Schwester und einen Bruder bekommen, die man sagen will. Und die muss halt eben nicht schneller, die muss nicht höher sein, die muss nicht schneller sein, die muss einfach nur vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen. Oder sie muss einfach ein neues Erlebnis bieten. Also es gibt auch Techniken, die es seit 50 Jahren schon, also Achterbahnen, die halt unter der Schiene hängen, gibt es zum Beispiel oder sowas. Es gibt Achterbahnen, die fahren neben der Schiene. Das sind Konstruktionsarten. Jede Konstruktionsart bringt auch Risiken mit sich, was man braucht. Bei einer hängenden Achterbahn braucht man viel mehr Stützen zum Beispiel, weil ja die Schiene sozusagen über der, also man kann nicht den Wagen, also kennt man im Heidepark zum Beispiel, da gibt es ja diese Limit zum Beispiel, da ist ja ein Stützenwald, weil man viel mehr Stützen braucht natürlich, um das Ding aufzuständern.
Der bin ich auch gefahren.
Ordentlich. Ist nichts für Karls halt, ist auch einfach so. Ja. So, weil wir ja trotzdem, wir sagen ja auch nicht Freizeitpark, wir sagen ja Erlebnisdorf. Und es soll trotzdem weiter, und da ist die K2 vielleicht schon ein bisschen groß, aber sie erzählt trotzdem die Geschichte von der Kartoffelernte, von den Feldbahnen, die es damals gab, dass man eben aufs Feld gefahren ist, dann eben die Kartoffeln damit eingebracht hat und sowas, in den Keller gefahren ist, eingelagert hat und sowas. Und das ist eben bei Storytelling bei uns wichtig. Die Achterbahn, die wir jetzt irgendwann mal bauen werden, hoffentlich, ich weiß es nicht, wann es irgendwann kommt und wie wir es machen wollen, aber wenn wir irgendwann Achterbahn bauen, ist das Erste, was wir machen, ist, uns die Story auszudenken. Wir wollen, was für eine Geschichte wollen wir erzählen? Und wie kriegen wir das eben im Erlebnisdorf? Wie ist unser Edutainment dazu? Weil wir bei jeder Attraktion findest du Edutainment schon. Die sind manchmal nur ganz dezent, aber wir sollen dem Button dann halt eben die Möglichkeit geben, etwas zu erfahren, was er vorher vielleicht nicht wusste oder sowas. Und das ist halt eben Karls. Und ich finde, dass wir deswegen die Definition Freizeitpark auch in Elstal vor allem natürlich viel, viel mehr bekommen. Aber im Endeffekt trotzdem weiterhin versuchen, ein Erlebnisdorf zu bleiben. In diesen natürlichen Materialien, Holz, also eben, und dann eben auch, wenn wir eine Achterbahn bauen, sie so grazil und schlank zu bauen, wie nur geht, dass halt eben diese K2 trotzdem nicht zu einem visuellen Störfaktor wird zum Beispiel und sowas. Ja. Genau. Und trotzdem muss man auch die Wünsche der Gäste wahrnehmen und halt eben, was sie sich wünschen, annehmen. Und das halt eben auch dann den Gästen halt, das ist halt auch wichtig.
Erik, bedanke mich für das wirklich kurzweilige Gespräch. Du hast mich und unsere Hörer heute wirklich mal nicht nur in diese Welt von Karls, sondern auch in die Welt der Achterbahnen entführt. Wir können uns das, glaube ich, alle gut auch mal einfach, ja, kann jeder mal ein bisschen träumen und sich das selber so vorstellen und dann vielleicht auch die ein oder andere Attraktion einfach mal ausprobieren. Am besten natürlich auch bei Karls, aber auch bei anderen Erlebnisparks. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute für die nächste Zeit und toi, toi, toi.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und weiterhin schönes Wellenrauschen.
Danke dir. Der Podcast
Podcast mit Erik Christopher Straube ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.